Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einem Family-Special sozusagen. Wir sprechen heute über die Anoa'i-Familie. Wir erklären also die Bloodline für euch. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, hallo. Kannst mittlerweile auch Markus Maivia zu mir sagen oder Fatou oder sonst irgendwie. Bin gespannt, ob wir all diese samoanischen Namen heute auch korrekt durchbringen. Ich bin auf jeden Fall irgendwo in den Fängen des Stammbaums gefangen mittlerweile, glaube ich.
Ja, wir haben kräftig Ahnenforschung betrieben, um das hier ein bisschen aufzuklären, weil es gibt natürlich auch so einige, ich sag mal, Gerüchte, Falschmeldungen und so weiter und so fort, gerade was so die Familienzugehörigkeit angeht. Das ist nämlich bei den Anoa'is gar nicht so einfach, gerade wenn man sich überlegt, da spielt noch so ein Faktor wie Blutsverwandtschaft mit rein, Blutsbrüderschaft natürlich und auch ganz viele andere Gerüchte, die da immer drumherum ranken. Deswegen haben wir auch zum Abschluss des Podcasts einen Abschnitt geplant mit, wer gehört denn jetzt wirklich dazu und bei wem ist das nicht so? Also da werden wir dann auch über die entfernten Verwandten sprechen und auch über die immer mal wieder gerüchtet wird, dass sie Verwandte wären, die es aber de facto eigentlich nicht sind. Wir werden es aber relativ stringent aufteilen, weil, Markus, das muss man sagen, es gibt eigentlich zwei Familienstammbäume sozusagen, die die Basis für diesen ganzen Clan bilden. Und das sind auf der einen Seite die Anoa'is und auf der anderen Seite die Maivias. Das muss man vielleicht hier nochmal ganz kurz, ganz klar sagen. Diese Geschichte der beiden Familien verläuft parallel, auch wenn die nicht über Blut klassischerweise nicht leiblich miteinander verwandt sind.
Genau, also da geht es eigentlich schon mal los. Also sozusagen das Wrestling in den ganzen Clan, nenne ich es mal, gebracht. Das hat tatsächlich der Wrestler, den wir als Großvater von The Rock, von Dwayne Johnson kennen, nämlich der High Chief Peter Maivia, so hieß er dann zumindest gegen Ende seiner Karriere. Der hat in den 60ern begonnen, ist noch in Samoa sozusagen zur Welt gekommen, ist dann über Neuseeland auch zum Wrestling gekommen, hat dann in Hawaii gewrestelt und hat dann irgendwann einen anderen samoanisch-stämmigen Mann kennengelernt. Jetzt in den USA, damals war das auch noch nicht so üblich offenbar, dass da so viele Samoaner waren. Jetzt haben sich die beiden sehr gefreut. Und zwar war das eben der Reverend Amituanai Anoa'i. Das war sozusagen der Vater von den, die wir als Wild Samoans kennen, von Afa und Sika. Die beiden haben sich irgendwo kennengelernt, haben sich gut verstanden, hatten da große Freude, dass sie sozusagen jemanden aus der Heimat wieder getroffen haben und haben dann Blutsbrüderschaft gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, ob das jetzt ist bei Winnetou und All Shatterhand in den Karl-May-Fingern, wo man sich dann so wirklich reinschneidet und sich die Hand gibt. Jedenfalls, Blutsbrüderschaft in Samoa ist tatsächlich so, also das sind wirklich dann die engen Familienfreunde und die behandeln einander und auch die jeweiligen Familien dann auch wirklich wie eine, ja, wie eigentlich die Blutsverwandtschaft. Und so gibt es eigentlich seit den 60er Jahren diese enge Verbindung zwischen den beiden Familien. Der Peter Maivia hat dann eben auch Afa und Sika trainiert, als die dann auch in den 70er Jahren zum Wrestling gekommen sind. Und so ist das Ganze mal ursprünglich entstanden. Deswegen hören wir da auch immer wieder von einem Rock, der eben Roman Reigns zum Beispiel als Cousin bezeichnet. Und ja, also die Familiengeschichten sind teilweise verworren. Da kommen dann natürlich noch irgendwelche Adoptionsgeschichten und andere Sachen dazu. Also wir werden versuchen, das möglichst auch gut aufzuklären auch in der nächsten Zeit.
Auch da muss man sagen, dass der Name Maivia zum Beispiel auch, also eigentlich heißt High Chief Peter Maivia heißt eigentlich mit Nachnamen Anderson. Ne, das ist ja auch so eine interessante Geschichte, dass dieser Name auch quasi nur entlehnt worden ist eigentlich, oder? Wie war das damals?
Genau, also der heißt Anderson, weil er, glaube ich, auch adoptiert war, wobei er tatsächlich aus so einer, ja, es gibt eigentlich eine Art königliche Familie in Samoa. Da gibt es, glaube ich, vier verschiedene Familien oder vier verschiedene Titel. Und aus einer dieser Linien entstammt der tatsächlich, ist aber, glaube ich, von einem gewissen Herrn Anderson dann auch adoptiert worden, das heißt mit diesem Namen. Und ja, der hat dann zum Wrestling begonnen in den 1960er Jahren. ist dann irgendwann auch, also der war dann natürlich nicht nur in Neuseeland und Australien, der war dann auch in Frankreich, in England und ist dann irgendwann in den 60ern nach England gekommen zu Dale Martin Promotions. Und ja, da hat man sich den mal angesehen und hat gesagt, na Moment, Peter Anderson ist doch kein Name für irgendeinen, ja, weiß ich nicht, edlen Krieger aus Samoa. Und es gab schon einen samoanischstämmigen Wrestler davor, das war der Neff Mayawa, der ist auch erst vor ein paar Jahren gestorben, der ist über 90 geworden und den kannte man in England und dann hat man gesagt, wie es im Wrestling oft so üblich ist, na dann bist du halt offiziell der Cousin oder Vetter oder Neffe oder sonst was von dem, hat sich allerdings irgendwo einen Schreib- oder Tippfehler erlaubt und so wurde aus dem Mayawa, was man eigentlich vorhatte, ein Maivia und dabei ist es dann auch geblieben. Die beiden haben sich übrigens zum Zeitpunkt noch nicht gekannt, haben sich dann erst irgendwann in den späten 60er Jahren auf Hawaii kennengelernt, haben sich auch sehr gefreut, dass sie sich getroffen haben und sind seither auch oder waren dann auch ja sehr eng, sehr enge Familienfreunde. Also ich glaube, die Mutter von Dwayne Johnson, die Arthur, hat dann auch den Neff Mayawa noch kurz vor seinem Tod in Hawaii besucht, hat ihm noch die Ukulele mitgebracht, hat noch ein paar Lieder gespielt, die sie damals auch gemeinsam gesungen haben. Also auch so langjährige, nette Familienbanden sind da auch entstanden.
Ganz genau. Deswegen, kurioser Anfang, auch ein bisschen kompliziert, wenn man sich das so vor Augen führt. Ich glaube, man muss erstmal sagen, die Familiendynastien beginnen hier eben mit dem Reverend, so nenne ich ihn einfach mal, der Anuahi-Clans und eben Peter Maivia. Das ist, glaube ich, schon mal so das Wichtige, was wir jetzt mal festhalten müssen. Ich will auch hier an der Stelle nochmal betonen, wir konzentrieren uns hier sehr, sehr stark auf die Wrestling-Persönlichkeiten. Das heißt, wir werden nicht alle Kinder aufzählen zum Beispiel, weil ich habe es Markus im Vorgespräch gesagt, wenn du die alle aufzählst mit ihren samoanischen Namen, ist das so ein bisschen, als wenn man eine Betriebsanleitung durchlesen würde. Und das macht uns keinen Spaß vorzulesen, das macht euch keinen Spaß zuzuhören. Wir wollen hier die Geschichte dieser großen Dynastie nacherzählen, aber auf Basis des Wrestlings. Deswegen haben wir es gerade eben schon gesagt. Der High Chief Peter Maivia ist derjenige gewesen, der das Wrestling quasi in die Anuahi-Familie gebracht hat. Und wir bleiben auch erstmal bei der Anuahi-Familie, Markus, und starten da nämlich dann. Wie gesagt, der Reverend damals hat nicht gewrestelt, aber seine Söhne haben gewrestelt. Und vor allem natürlich der Affa, muss man hier sagen. Und der ist natürlich jemand, den haben wir alle auf dem Schirm und nicht nur unbedingt als Manager der Headshrinkers.
Ich glaube, die meisten von uns haben ihn aber so kennengelernt, dass ich auch mein Erstkontakt mit Affa war damals, glaube ich, 1992, als die Headshrinkers in der WWF damals noch ihr Debüt gefeiert haben. Habe dann auch erst später erfahren, dass der selbst mal Wrestler war. Genau, der ist 1942 geboren, damals noch in Western Samoa, also das muss man auch sagen, Samoa ist sozusagen, da gibt es den Teil Western Samoa und American Samoa, die sind, glaube ich, der American Samoa-Teil ist dann auch tatsächlich unter US-amerikanischer Verwaltung, also der ist auf jeden Fall noch wirklich auf der Insel in Samoa geboren, die Familie ist dann 1959 nach San Francisco in Kalifornien übersiedelt und ja, da war er 17 und da war mit Wrestling noch nichts, hat er noch nichts damit am Hut, der ist mal zunächst zur US Navy gegangen für ein paar Jahre, war dann Anfang der 70er sozusagen wieder da und hat sich gedacht, möchte sein Geld mit was anderem verdienen, nämlich mit dem Wrestling. Und da hat er dann eben seinen Onkel Peter Maivia kontaktiert und wurde von dem und Kurt von Steiger, das war auch kein Deutscher, das war ein Amerikaner mit diesem deutschen Wrestling-Gimmick, und wurde da trainiert und hat dann mal begonnen, ein bisschen regional zu wresteln, hat dann auch seinen Bruder Seeker, zu dem kommen wir gleich, der hat dann auch nach ein paar Jahren Gefallen am Wrestling gefunden, den hat er dann gleich mittrainiert. Und 1973, interessanterweise Connections zu einer anderen großen Wrestling-Family, haben sie nämlich begonnen, in Kanada bei Stampede Wrestling anzutreten. Ja, waren dann natürlich in Hawaii, in diversen anderen, die NWA war ja damals noch groß, also NWA war ja sozusagen, das Wrestling war ja damals noch so in Territorialgebiete auf Bundesstaatenebene oder regionaler Ebene aufgeteilt. Da waren sie mal ordentlich unterwegs und sind dann 1979 auch erstmals zur damals noch WWWF, also der Vorgängerorganisation der heutigen WWE gekommen. Ja, haben dann insgesamt dreimal auch die Tag Team-Titel dort gewonnen, sind gemanagt worden von Captain Lou Albano, den werden wir auch noch ein paar Mal hören heute. Und ja, gegen Ende 1984 kam dann auch schon der erste Sohn von Arthur, nämlich Samu, dazu. Der hat dann die Wild Samoans auch schon ein bisschen unterstützt, teilweise auch so Seeker schon vertreten. Und ja, genau, dann waren sie zwischendurch noch ein bisschen bei Jim Crockett Promotions in der WCW, bei Mid-South Wrestling, bei New Japan. Und schließlich ist er dann 1992 gemeinsam mit den Headshrinkers wieder zurückgekommen. Ja, und 1995 war der Run der Headshrinkers bei der WWF dann vorbei. Was macht man dann als älterer Wrestler, der nicht mehr selbst in den Ring steigen möchte? Ist ganz klar, man gründet eine eigene Promotion samt Wrestling-Schule. Das haben auch Arthur und Seeker getan. Das war dann zunächst Top Rope Productions. Dann die amerikanische WXW, nämlich World Extreme Wrestling. Also nicht zu verwechseln mit unserer WXW hier in Deutschland. Ja, und ab 1996 haben die dann dort Wrestler ausgebildet, natürlich bevorzugt auch aus der eigenen Familie, aber auch so Leute wie Batista haben dort ihre ersten Bumps genommen, Billy Kidman, Kenyon und auch David Starr, den wir auch lange Zeit in Deutschland gesehen haben, wurde dann 2007 auch in die WWE Hall of Fame aufgenommen und ja, hat uns mit seinen Nachkommen, von Samu haben wir gerade kurz gesprochen, auch nochmal eine ganze Menge Wrestler beschert.
Ja, ganz genau. Aber bevor wir damit weitermachen, quasi mit der nächsten Generation, springen wir, glaube ich, noch mal ein ganz kurzes Stück zurück und gehen noch mal auf Seeker ein, würde ich sagen. Geboren 1945 in American Samoa, dann ab nach San Francisco. Und auch der war in der Marine, in der US-Handelsmarine allerdings bis 1969. Und natürlich dann überschneiden sich die Wege hier, ganz klar, ne? Muss man an der Stelle sagen. Also die gemeinsame Zeit bei den Wild Samoans mit seinem Bruder an der Seite, das ist was, das muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, das hat Markus gerade eben sehr, sehr schön gemacht. Er hat aber auch noch andere ja, Karrierewege quasi eingeschlagen, also er war unter anderem dann auch Mitte der 80er nochmal bei der WWF im Tag-Team mit Kamala unterwegs und die hatten unter anderem sogar, oder er hatte sogar unter anderem ja auch ein Titelmatch gegen Hogan damals gehabt, war in der Battle Royale bei WrestleMania 4, also man hat ihn da schon mal gesehen und ja, Markus, also da überschneiden sich dann auch wieder die Wege, die Trainingsschule wurde dann eben weiter aufgenommen und Afa und Seeker als die Wild Samoans, das sind halt quasi die, ja, also die haben auch wirklich Talente hervorgebracht, das muss man hier an der Stelle auch gerade nochmal ganz klar sagen und sie haben eben auch vor allem das Wrestling sehr stark in die Familie gebracht und eben auch die, ja, die samoanischen Wurzeln in das Wrestling hineingebracht und ich glaube, dann kommen wir jetzt schon zu deren Kindern kommen, wenn ich mich nicht täusche, oder? Haben wir da noch in der Dynastie noch jemanden, den man jetzt erwähnen müsste als Wrestler? Ich glaube nicht, oder?
Als Wrestler nicht, das vielleicht sollte man kurz erwähnen, die der Reverend Amitunai Anuai und seine Frau, die übrigens, ich versuche den Namen jetzt ein einziges Mal auszusprechen, Tovaleo Manania, glaube ich, hieß die. Die haben 1939 geheiratet, die hatten insgesamt 11 Kinder. Ich habe anderswo auch was von 13 gelesen, aber von 11 habe ich auch Infos gefunden. Insgesamt 7 Söhne und 4 Töchter. Und ja, also die ungefähr die Hälfte davon hat uns da die diversen samanischen Wrestler, die wir heute kennen, auch dann beschert. Aber die einzigen aus dieser Generation, die aktiv gewrestelt haben, meines Wissens nach, waren tatsächlich Afa und Seeker.
Genau, dann können wir jetzt auch hier in die Folgen gehen quasi, weil in der darauffolgenden Generation, da waren es dann schon einige mehr. Und ich würde sagen, wir fangen da auch mit Samu an. Den Namen hast du ja gerade eben auch schon mal genannt. Guter ist eigentlich Samula, 1963 geboren, 1981 in den Ring zum ersten Mal gestiegen, du hast es gesagt, anfangs auch als Ersatz von Seeker bei den Wild Samoans unterwegs gewesen, später auch als Babyface unterwegs, auch sogar im Team mit Hulk Hogan in Japan, hat später in Japan mit Tonga Kid gewrestelt und dann sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, da können wieder einige anknüpfen, das Samoan SWAT Team. Die hießen später die Headshrinkers, aber Samoan SWAT Team ist der ursprüngliche Name dieses Teams. Samu, Fatu haben in Puerto Rico bei der World Wrestling Council, bei der WWC, gewrestelt. Dann später auch bei der WCCW, waren da dreimal Tag Team Champion, waren bei der AWA, New Japan, waren auch bei der WCW, wurden da unter anderem auch von Paul E. Dangerously, also Paul Heyman, gemanagt, später auch von Sir Oliver Humperdinck. Und ja, jetzt, wenn wir Anfang der 90er gehen, da wird's dann schon ein bisschen spannender, noch spannender eigentlich, weil da haben wir natürlich dann auch schon wieder den nächsten bekannten Namen, und das ist der Great Kokina. Haben wir auch schon mal bei den Yokozuna Podcast gehört hat, der weiß, ach, okay, den kennen wir. Mit dem hat Samu auch mal eine Zeit lang in Japan gewrestelt bei New Japan Pro Wrestling. Das waren knapp 2 Jahre, 1990 bis 92. Und danach sind wir dann wieder an der Stelle, wo wir auch alle, oder viele von euch wahrscheinlich auch so schon mal gesehen haben, die Headshrinkers, natürlich bei der WWF auch wirklich mit diesem, ja, wilden Gimmick, muss man sagen. Das ist ja auch was, was sehr oft quasi der WWF vorgeworfen worden ist, dass man quasi diesen Stereotypen sehr oft noch weiter verwendet hat, hier mit den Headshrinkers. Ich erinnere mich da noch so an Vignetten, an, keine Ahnung, Survivor Series, wo die dann da so ein rohes Hähnchen auseinander gepflückt haben, und ich habe es, glaube ich, auch schon mal ich weiß nicht, ob es im Rikishi-Podcast oder im Yokozuna-Podcast gewesen ist, aber eine meiner Kindheitserinnerungen, meiner peinlichen Kindheitserinnerungen ist ja, dass ich mal meinen Eltern im Urlaub gewesen bin, und dann wollte ich weiß gar nicht, ich glaube, es könnte sogar die Survivor Series oder SummerSlam wahrscheinlich war es eher gewesen sein. Und das wollte ich unbedingt gucken, und da waren eben die Headshrinkers dabei. Und meine Eltern waren keine Wrestling-Fans oder sonst irgendwas. Die waren eher immer dagegen. Und natürlich, was machen die Headshrinkers? Machen halt irgendwelchen ekligen, widerlichen Scheißkram mit irgendwelchen Nahrungsmitteln. Und meine Eltern dachten so, nein, sowas, dass du sowas anguckst, das kann ja wohl echt nicht wahr sein. So ein Schund und ich weiß nicht was. Naja. Kleine persönlicher Side-Note hier. Samu, leider, was so die Gesundheit angeht, nicht ganz so gesegnet wie auch gerade in den Rikishi oder wie ein Fatu, war jemand, der jetzt nicht so ewig lang mehr gerestelt hat. Auch 94 aus bei der WWE, bei den Headshrinkers, aufgrund seiner Verletzungsgeschichte. Und der wurde ja damals durch Sioni ersetzt, also durch den Barbarian. Und Markus, hast du eigentlich auch damals gedacht, dass der Barbarian auch dazu gehört? Zu den Clan?
Ja, also damals war das einfach ein neuer samoanischer Bruder, Cousin, sonst was. Sione, habe dann auch erst ein bisschen später rausbekommen, dass wir den eigentlich schon länger als den Barbarian kannten. Und zu dem kommen wir später noch.
Genau.
Einer Spoiler, der ist auf jeden Fall nicht blutsverwandt mit den Samoanern. Der kommt nämlich von der Insel Tonga.
Ja, ganz witzig. Ich habe es damals auch gedacht. Ne? Also ich habe davon ausgegangen, hier, die kleiden sich so, die sehen irgendwie gleich aus, die mögen beide keine Schuhe. Das ist garantiert ein Samoaner. Nee, aber war natürlich dann nicht so. Sprechen wir nachher noch drüber. Auf jeden Fall der gute Samu. Danach noch ein bisschen aktiv, auch bei der ECW dann teilweise als Sammy the Silk und Matt E. Smalls, Mac Daddy Kane teilweise. Keine große Blow-Off-Geschichte auch mit
Mac Daddy Kane war nicht er, das war Rosie. Also der Ding.
Ach, das war Rosie, Entschuldigung.
Genau. Er war Sammy the Silk. Mit Matty Smalls bzw. Mac Daddy Kane. Und dann hatten wir noch, zu dem kommen wir da auch gleich, L.A. Smooth war da noch mit im Team dabei.
Genau. Da habe ich mich schlichtweg verlesen hier, weil da steht mit und nicht und. Deswegen. Auch hier ECW, es gab noch eine Fehde mit den Gangsters danach und danach Indies und auch da die WXW in den USA. Ja, ich glaube, der nächste, den wir dann nehmen können, ist dann auch wirklich der L.A. Smooth oder Alofa, Markus.
Genau, also den kennen wir ja auch hier in Deutschland. Ich habe den auch schon mehrfach in Österreich live gesehen, bei der EWA, bei der POW in Hannover ist der regelmäßig zu sehen. Ja, 1971 geboren, also ein paar Jahre jünger als sein älterer Bruder Samu, hat dann auch 1987 begonnen, war zu Beginn auch mal in der ECW zu sehen, zunächst als Samoan Warrior, war dann ein bisschen so in der WWF, hatte der so ein paar einzelne Matches, Tryouts, als Tahitian Savage, als Tahitian Warrior, lustigerweise zwischendurch als Fred Williams, hat dann auch mit seinem Bruder Samu noch in der Indie-Szene, sind sie auch als die Headshrinkers aufgetreten, dann eben in der ECW als L.A. Smooth, als Teil dieser Samoan Gangster Party. Und ja, seit 2004 ist er auch in Europa immer wieder zu sehen, also Österreich, Deutschland und auch in Katar. Es gab ja seit einigen Jahren diese großen Katar Wrestling-Matches, Wrestling-Cards, wo man auch alle möglichen ehemaligen WWE-Stars eingekauft hat. Da ist er tatsächlich seit Februar 2020, kurz vor der Pandemie, war dort das letzte, die letzte QPW-Veranstaltung, ist er tatsächlich bis heute noch deren aktueller Champion. Ja, wie gesagt, ist in Deutschland, in Österreich viel zu sehen und ist ansonsten auch Trainer in der Wild Samoans Wrestling-Schule.
Genau, und um hier nochmal ganz kurz die Übersicht zu wahren, weil es sind viele Namen, alles Kinder von AFA. Ich habe es nämlich gerade eben selber schon fast vergessen gehabt, von denen, die alle genau. sind. Deswegen alles Kinder von AFA. Zu Sika kommen wir gleich noch, aber das sind erstmal alles Kinder von AFA. Da ist auch noch eine Tochter zwischen, die nicht gewrestelt hat, die aber trotzdem dann eben auch einen gewissen Wrestling-Background dann mitbringt quasi. Ne? Und das ist nämlich ein Gary Albright. Das ist auch jemand, den man ja durchaus aus dem Wrestling kennt. Guter Highschool-Ringer, war bei Stampede Wrestling, war sogar Wrestling Observer Rookie of the Year, hat in Japan gewrestelt und so weiter und so fort. Ein tragisches Ende, was er dann leider viel zu früh gefunden hat, ist nämlich im Ring auch wirklich bei einem Herzinfarkt gestorben, hinterließ einen Sohn und zwei Töchter. Und einen Namen habe ich jetzt glatt übersprungen, den nehme ich jetzt einfach nochmal hier mit rein. Nämlich den kennen wir auch vielleicht aus der WWE im späteren Verlauf. Markus, das ist Manu, beziehungsweise AFA Jr., 1984 geboren. Und der hat ja auch einen interessanten Weg gemacht. Ist ja hier sozusagen der Jüngste im Bunde.
Genau, und zudem habe ich eine lustige Geschichte. Sehr random, ich habe das dann tatsächlich Jahre später gesehen. Und zwar war ich im August 1998, also der ist 1984 geboren. Der war damals... also Oktober 84, ich war im August 1998 bei so einer Indie-Show. Da ist gerade die Wrestling-Szene in Österreich gestorben. Die CWA hat ihre Pforten geschlossen im Vorjahr. Und wie es auch so in Deutschland war, haben dann einfach Fans begonnen, Wrestling-Shows zu veranstalten, teilweise selbst in den Ring zu steigen. Und eine Gruppierung in Wien hat es tatsächlich wie auch immer geschafft, Kontakt zu den Samoans aufzunehmen. Und die haben dann in so einer das war mehr so eine Lagerhalle irgendwo in einem Wiener Außenbezirk, eine Wrestling-Show veranstaltet und da standen plötzlich dann AFA, Samu, haben dort auch ganz lustig aus dem Koffer heraus NWO-Shirts verkauft, die sie entweder importiert haben oder vielleicht im T-Shop um die Ecke selbst drucken haben lassen, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hatten die einen jungen Mann dabei, AFA Junior, der im Alter von 13 dort in Wien in dieser Amateur-Truppe sein tatsächlich erstes dokumentiertes Wrestling-Match hatte in einer Battle Royale. Der war damals 13. Ich war damals, glaube ich, knapp 16. Der war gute zwei Köpfe größer als ich, hatte einen Bartwuchs, von dem kann ich heute nur träumen. Und hat dort mal die Wiener Amateurszene ein bisschen zerlegt in dieser Battle Royale. Fand ich ganz witzig, als ich das nach Jahren nochmal gesehen habe, dass das tatsächlich sein allererstes öffentliches Wrestling-Match war. hat natürlich in der WXW seines Vaters gerestelt mit seinen Brüdern Samu und Lloyd zusammen als die Sons of Samoa. Hat dann ein bisschen einen anderen Weg genommen, kurz vom Wrestling, hat nämlich 2 Jahre auf Bewährung ausgefasst, weil er Fluchtwagenfahrer bei einem bewaffneten Raubüberfall war 2003. Also. Das kann ich übrigens auch noch des Öfteren hören, also Wrestling und die eine oder andere kriminelle Handlung, das schließt sich nicht unbedingt aus, das haben wir in der Familie öfter mal zu berichten. Hat dann einen WWE Developmental Deal bekommen. 2006 war zuerst bei Deep South Wrestling in Florida, dann bei Florida Championship Wrestling. Mit übrigens Sonny Siaki, von dem werden wir später auch noch was hören, den kennen wir auch von Impact. Die haben einen Stable gebildet, Urban Assault. Und ab 2007 war er dann noch im Main Roster und war dann Teil des Legacy Stables, übrigens mit Cody Rhodes, der ja auch jetzt mittlerweile eine Bloodline-Geschichte hat, Teddy Biasi Jr. und Randy Orton. Das war sozusagen das Stable der Nachwuchs-Wrestler.
Ja, Teddy Biasi Jr. auch aktuell rechtlich in kleinen Problemen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Genau, also auch da schließt sich der Kreis. haben wir heute gehört, der ist jetzt auch, glaube ich, verurteilt worden wegen ziemlich massiver Geldwäsche. Also die einzigen die da sozusagen unbescholten sind. Mittlerweile sind offenbar Randy Orton und Cody Rhodes. Zumindest wissen wir da nichts Genaueres. Ja, wurde dann Ende 2008 aus dem Stable geworfen, war dann noch kurz mit Simsnooker. Auch den werden wir gleich noch erwähnen. Und ist dann 2009 auch wieder entlassen worden. Also war ein relativ kurzes Gastspiel in jungen Jahren. Und ist seitdem auch in der Indie-Szene entsprechend unterwegs.
Ja. So, damit haben wir jetzt erstmal den Familienzweig von Afa.
Nicht ganz. Wir haben vorhin jemanden vergessen, nämlich den Sohn von Samu haben wir ausgelassen. Also die dritte stimmt. Generation mittlerweile.
Ja, stimmt. Den sollten wir noch mitnehmen. Den Lance Anuahi.
Genau, der ist 1992 geboren, also der ist jetzt knapp über 30. Und den kann man derzeit sehen bei MLW, also der hatte auch ein paar WWE-Tryouts vor ein paar Jahren, ist jetzt aber fester Bestandteil des MLW-Rosters, hat dort mit seinem Vater gemeinsam auch gewrestelt zu Beginn und hat jetzt mit seinem, mit den Familienverhältnissen durch ein bisschen schwer, ich nehme mal an, das ist irgendeine Art von Cousin, nämlich Jacob Fatu, hat er das Samoan SWAT-Team von seinem Vater wieder auflesen lassen. Und da gibt es noch einen dritten im Bunde, der allerdings nicht verwandt ist, der aber auch Wurzeln aus Tonga hat, nämlich Juicy Finau. Also die beiden, die drei, bilden dort den Stable. Und der Lance Anoa'i mit Juicy Finau ist derzeit auch aktueller MLW Tag Team Champion. Somit hätten wir jetzt den Afa-Zweig mal abgearbeitet.
Ja. Und dann machen wir weiter mit dem Sika-Zweig, weil auch da natürlich einige interessante Namen dabei ist. Einer ist auch gerade schon gefallen. Rosie natürlich, bürgerlicher Name Matthew. Also weiß nicht, was besser ist, Matthew oder Rosie, aber egal. 1970 geboren, der leider auch schon verstorben, muss man hier auch an der Stelle sagen. Der 2017 verstorben, also gerade mal 47 Jahre alt geworden. Hat angefangen zu wrestlen 1995. Erstmal lange Zeit in Indies unterwegs, so knapp 6 Jahre. Natürlich auch bei der WXW seines Vaters hier unterwegs oder seines Vaters und seines Onkels. War dann bei der ECW, das Teil der Samoan Gangster Party, als, wie ich es gerade falsch genannt habe, als Mac Daddy Kane. Hat da eben mit dem Kollegen L.A. Smooth gewrestelt. Und dann einmal ein paar Jahrchen weiter, beziehungsweise ein Jahr weiter, 2001 bis 2002, war er bei der HWA, das war damals auch ein WWE Developmental, und bei der MCW, damals als Kimo, gemeinsam mit ECMO, das ist Eddie Fatu, als die Island Boys. Und danach kommt natürlich auch die Zeit, wo dann viele von euch den wahrscheinlich auch schon kennen, nämlich als Teil von 3-Minute Warning, gemeinsam mit Jamal, also Eddie, Rosie und Jamal, gemeinsam als 3-Minute Warning. Jamal, Eddie Fatu, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Markus, die hatten damals schon eine ziemlich coole Rolle gehabt, oder? Als Eric Bischoff die hier mit reingeholt hat. Ich mochte die damals echt gerne, eigentlich so als wo der Eric Bischoff immer gesagt hat, so jetzt, ihr habt jetzt 3 Minuten, wenn ihr mich nach 3 Minuten nicht unterhalten habt, dann kommen die hier rein und machen euch platt. Ich fand die damals geil. Wie ging's dir da?
Ja, absolut. Also das war schon ein unterhaltsames Gimmick und die haben die Rolle natürlich auch entsprechend gespielt. Also Eddie Fatu, der spätere Umaga, natürlich noch eine Spur mehr als Rosie. Aber die hatten schon ein Auftreten, die waren auch da relativ brutal und agil unterwegs. Also das hat schon gut gepasst.
Ja, ging mir genauso. Dummerweise ja Jamal bzw. Eddie Fatu bzw. Umaga ja mit diversen Problemen behaftet, wurde dann ja auch entlassen, sodass man für Rosie eine neue Rolle finden musste. Und der gesellte sich ja dann an die Seite des Hurricane und hieß dann ja Superhero in Training, ne? Rosie, shit, muss man jetzt so sagen. Aber immerhin, einmal konnten sich auch da die Tag-Team-Titles holen und waren zeitweise sogar recht over, weil die ganz lustig gewesen sind. Auch in den Vignetten mit The Rock zum Beispiel. Also, der hat sich auch dann so ein paar Mal über Rosie Backstage lustig gemacht, habe ich letztens noch mal gesehen. Sehr, sehr gut. Und es gab natürlich dann auch noch ein geplantes 3-Minute Warning Reunion. Das hat aber nicht stattgefunden. Und entsprechend ist ihm dann hier auch die ganz, ganz große Karriere verwehrt geblieben. Er wurde dann 2006 entlassen, wrestelte dann im späteren Verlauf noch bei All Japan und dann eben auch im weiteren Verlauf noch bei diversen Indie-Promotions. Das ist so dieser Zweig. Ja, Markus, willst du dir jetzt hier gleich den ganz, ganz dicken Brocken hier rausholen? Also mit einem gewissen Joe Anoa'i oder Leti Joseph Anoa'i?
Genau, also der hatte noch einen 15 Jahre jüngeren Bruder, der hatte eigentlich mit Wrestling zunächst nichts am Hut, wollte eher in den Bereich Football gehen. Das haben wir übrigens auch komplett ausgelassen. Also ja. Offenbar alle Anoa'is und Maivias, die nicht wrestlen, die spielen entweder Football oder Rugby oder haben das zumindest eine Zeit lang gemacht. So auch der jüngere Sohn, der Joe, war in der Highschool, war dann auch am College bei Georgia Tech. Das ist natürlich der Mann, den kennen wir heute als Roman Reigns. Also sozusagen als den Anführer der Bloodline, als den Tribal Chief. Ja, zunächst aber eher im Football versucht, Fuß zu fassen, ist dann im NFL-Draft 2007 nicht gedraftet worden. Übrigens, interessante Parallele zu Brock Lesnar, war auch kurz bei den Minnesota Vikings, ist dann dort nicht verwendet worden. Dann übrigens auch bei den Jacksonville Jaguars, wobei ich weiß nicht, ob die damals schon der Khan-Familie gehört haben. Bei den Vikings ist er übrigens dann entlassen worden, weil, das haben wir auch im Laufe der Wrestling-Karriere vor 3 Jahren oder 4 Jahren mittlerweile auch mitbekommen, er leidet ja an einer Form der Leukämie. Das ist da erstmals aufgetreten und dementsprechend hat man ihn dann aus medizinischen Gründen entlassen. Auch bei den Jaguars hat es nicht geklappt. Dann war er noch, ähnlich wie auch The Rock, eine Saison in Kanada, in dem Fall bei Edmonton. Ja, hat aber mit dem Football nicht so geklappt, wie er sich's gewünscht hätte. Dann hat er sich gedacht, dann steige ich doch einfach ins Familienbusiness ein. Mit 25 hat er dann einen Developmental Deal bei der WWE unterschrieben, zunächst in Florida bei FCW. Das war die Zeit, als das dann 2012 auch zu NXT wurde. Unter dem Namen Leaky, hatte damals auch schon mit Seth Rollins und Jon Moxley bzw. Dean Ambrose zu tun. Und so sind die drei dann auch gemeinsam 2012 bei der WWE gestartet als The Shield, bei der Survivor Series 2012 CM Punk aus der Patsche geholfen gegen Ryback. Haben dann mal für ziemliches Chaos gesorgt, die erste Zeit. Dann gab es einen Face-Turn kurz vor WrestleMania 30, eine Fehde mit Evolution, also mit dem Stable rund um Hunter. Dann hat Rollins entsprechend den Turn durchgezogen. Ja, und dann gab es eigentlich ab dem Zeitpunkt immer wieder mal den Versuch, Roman Reigns wirklich als das große Main-Event-Babyface zu pushen, und zwar wirklich zu pushen. Also teilweise sind da Dinge passiert, die Leute wollten den überhaupt nicht als ihren Champion oder als den großen, das große Babyface etablieren. Das war eigentlich ein ständiger Kampf, bis dann leider seine Leukämieerkrankung 2019 wieder aufgetreten ist. Von der ist er dann erfolgreich zurückgekehrt und dann war er sozusagen natürlich mit dieser Geschichte doch das große Babyface. Hat dann aber zu Beginn der Pandemie auch eine Pause eingelegt, auch sozusagen aus gesundheitlichen Gründen, weil man auch noch nicht wusste, wie könnte sich das eventuell auf sein Immunsystem auswirken, und ist dann nach einigen Monaten, und da kommen wir jetzt eigentlich zur aktuellen Bloodline, zum SummerSlam 2020 zurückgekehrt, überraschend mit Paul Heyman an seiner Seite.
Das geht jetzt also schon 3 Jahre, Entschuldigung, aber es ist schon crazy, es ist 3 Jahre her. Steckt euch das mal weg, ja, Entschuldige.
Ja, also da auch wieder die Parallele. Paul Heyman, haben wir vorhin gehört, hat schon sozusagen das Summon SWAT-Team in den 80ern gemanagt. Also hat auch eine sehr lange familiäre Geschichte mit den Samoanern. Ja, hat dann den Universal-Title gewonnen vom Fiend, und Braun Strowman hat dann auch von Brock Lesnar den WWE-Titel gewonnen, hat sie sozusagen dann vereinigt. Die Bloodline gegründet 2021 mit den Usos, mittlerweile auch mit Solo Sikoa, die werden wir auch gleich dann noch besprechen. Ja, und natürlich große Erfolge, also 4-facher WWE-Champion, 2-facher Universal-Champion, aktuell vereinigt zum Undisputed Universal-Champion. Tag-Team-Champion mit Seth Rollins war er, Intercontinental-Champion war er, US-Champion war er. Hat übrigens auch schon, also die Bloodline muss auch keine Angst haben. Wir haben jetzt ein paar Mal die Kinder ausgelassen, also fast alle, von denen wir gesprochen haben, haben auch Kinder, oder auch die verstorben sind, Kinder hinterlassen. Roman Reigns hat mittlerweile 5 Kinder, nämlich eine Tochter und 4 Söhne, wobei das sind 2-mal Zwillinge. Das heißt auch sozusagen die Uso-Nachfolge ist gesichert von den Zwillings. Zwillinge kommen übrigens relativ häufig vor, wenn wir noch ein paar Mal drüber sprechen in dem Familienzweig. Also Roman Reigns müssen wir, glaube ich, sonst nicht weiter besprechen. Neben The Rock sicherlich mit Abstand der erfolgreichste aus dem Familienclan mit Stand heute.
Genau das. So, und damit haben wir den Sika-Clan sozusagen auch erstmal abgefrühstückt. Markus, oder habe ich wieder jemanden vergessen?
Nein, ich glaube tatsächlich ist sonst noch niemand im Ring gestanden bisher. Schauen wir mal, wenn es uns... ich habe jetzt im Zuge der Recherchen übrigens, ich glaube zweimal bin ich da auf Namen gestoßen, die jetzt ganz frisch erst begonnen haben mit dem Wrestling. Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich kurz nicht hinschaue, poppt irgendwo ein neuer Anuai auf und steigt in den Ring. Also Bloodline-Nachwuchs ist auf jeden Fall gesichert.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber wir haben es ja schon angesprochen, es gibt ja nicht nur Afa und Sika, es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere, ja, Kinder und Menschen aus dieser Generation, also der Reverend und seine Frau, die waren damals sehr umtriebig und auch von denen sind dann teilweise eben, ja, Kinder zur Welt gekommen, die ins Wrestling gegangen sind, zum Beispiel von Afua Anuahi mit seiner Frau Litu, und die brachten jemand zur Welt, den kennt man heutzutage auch unter dem Namen Rodney Anuahi, der heißt eigentlich Agatupu und wurde 1966 geboren. Wir alle kennen ihn als Yokozuna natürlich aus der WWF. Auch da haben wir schon einen Podcast bei den Helden aus der zweiten Reihe zu gemacht. Jemand, der das Wrestling gerade in den 90ern wirklich, ja, mitgeprägt hat. Jemand, der sehr großen Wiedererkennungswert gehabt hat. Hat das Wrestling begonnen 1984. Unter anderem dann auch später im Verlauf bei New Japan gewesen. War in Mexiko bei der UWA. Der Great Kokina, das ist sein Spitzname gewesen. Oder dann später bei der AWA, Kokina Maximus. Und das auch hat auch Shaggy erzählt, der ja auch damals in Bremen auch bei der CWA zugegen gewesen ist, dass der auch hier schon Deutschland gewesen ist, unter anderem auch gegen den Otto Wanz angetreten ist. Und natürlich, viele von euch da draußen seid Kinder der 90er, deswegen mögt ihr ja auch Headlock sehr gerne, weil wir auch die alten Sachen gerne mal aufdröseln. Ja klar, Yokozuna, den kannte man damals. Da hat man aber nicht gesagt, dass der aus Samoa kommt. Da hat man damals natürlich gesagt, nee, der ist aus Japan, ne? Weil wir brauchen ja hier da erneut einen Stereotypen. Wurde zum Sumo-Ringer hier umfunktioniert, zum Sumo-Großmeister. Man hat ihm Mr. Fuji an die Seite gestellt. Aber der Gute, der gewann ja nicht nur den Royal Rumble 93, sondern wurde ja dann auch im späteren Verlauf noch World Champion. Einmal ganz kurz bei WrestleMania 9 natürlich, bis dann Hulk Hogan reinkam und dann natürlich beim King of the Ring, der da drauf folgte. Ja, dann konnte er Hogan hier besiegen mit ein bisschen Unterstützung von dem Kameramann damals mit dem explodierenden Kameralicht. Und wir wissen, was danach kam. SummerSlam 93, die Story mit Lex Luger, der große Body Slam auf der USS Intrepid.
Übrigens, ganz kurz, wenn man sich jetzt mal Lex Luger und Otto Wanz nebeneinander hinstellt, würde man davon ausgehen, auch beim Körperbau, die haben nicht viel gemeinsam, haben sie aber schon. Die haben nämlich beide Yokozuna geslammt. Otto Wanz hat das nämlich in Bremen auch getan damals. Ja,
das ist vollkommen richtig. Ja, und Yokozuna verlor dann ja seinen Titel bei WrestleMania 10 an niemand geringeres als Bret Hart. Kehrte dann, war auch eine Zeit lang weg vom Fenster, kehrte dann aber ja darauf folgend Jahr zurück an der Seite von Owen Hart. Hat ja mit dem zusammen ein Tag-Team gebildet. Muss man aber sagen, hat natürlich auch zur damaligen Zeit schon enorm an Masse zugenommen, hat auch körperliche Probleme dadurch gehabt, wurde dann quasi auch Anfang 96 aus dem Camp Cornette, zu dem er damals dann mitgehörte, wurde er rausgeworfen, hat eine Zeit lang eine Fehde mit Vader gehabt, da gab es unter anderem diese Attacke auf das Bein, ich weiß nicht, ob ihr euch schon dran erinnern könnt, da gab es dann auch die Szene, wo er mit einem Gabelstapler aus der Halle transportiert werden musste, weil er nicht aufstehen konnte und auftreten konnte, wurde dann im späteren Verlauf entlassen, durfte auch nicht mehr wrestlen, hat also von der State Atlantic Commission hier eine Sperre bekommen und wrestelte sein letztes Match beim Heroes of Wrestling Pay-Per-View. Markus, da muss ich gerade mal nachfragen übrigens, weil du hast das letzte schon bei war auf dem Discord hier eingeworfen, dass wir diesen Pay-Per-View besprechen sollten. Warum?
Das ist, weil der in die Geschichte eingegangen ist, glaube ich, als der mit Abstand schlechteste Wrestling-Pay-Per-View aller Zeiten. Das war ein Versuch, sozusagen alte Stars und Legenden irgendwie zu einem Pay-Per-View zusammenzubringen. Da wollten wir eigentlich eine Serie draus machen. Da hat es furchtbare Dinge gegeben, unter anderem ein Match der Bushwalkers gegen den Iron Sheik und Nikolai Volkov. Ein Tag-Team-Match mit, ich glaube, Yokozuna, Jim Neidhart, King Kong Bundy und Jake Roberts, wo Jake Roberts sturzbetrunken war. die Schlange als Penisersatz verwendet hat. Also ich habe mir letztens auch mal wieder das Observer Review dazu durchgelesen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz groß, wenn man auf ganz, ganz schlechtes Wrestling steht. Das war leider auch wirklich dann das letzte Match von Yokozuna. Er war dann in England zu dem Zeitpunkt, dass er dann verstorben ist. Da wäre er eigentlich bei einer Wrestling-Show hätte antreten sollen und ist dann im Hotel leider an einem Lungenödem verstorben. Auch, glaube ich, mit damals knapp an die 300 Kilogramm. Das war auch das Problem. Diese Athletic Commissions in den USA, die gibt es sozusagen auf Bundesstaatenebene, die müssen aber sozusagen die haben sozusagen die Vereinbarung, dass sie sich halt an getroffenen Entscheidungen, also wenn einer eine Sperre ausspricht, dann halten sich alle anderen dran und somit war es halt für die WWF ja damals nicht mehr tragbar, ihn weiter zu zeigen, weil der hätte einfach in keinem Staat, wo es so eine Athletic Commission gibt, mehr auftreten dürfen für die WWF.
Ganz genau, ja, tragischer Todesfall, muss man auch einfach sagen. Auch jemand, der ist ja nicht wirklich alt geworden, 34 Jahre.
34.
Ja, also es ist kein Alter, wurde dann ja posthum auch noch in die Hall of Fame aufgenommen, 2012, hinterließ auch einen Sohn und eine Tochter. Ja, also auch da, aber jemand, der im Gedächtnis geblieben ist, das muss man ja auch ganz klar sagen. Denn dafür, dass der quasi nur 4 Jahre bei der WWF gewesen ist, hat er einen riesen Fußabdruck mit einem großen Banzai hinten dran hinterlassen. Markus, wir haben noch ein paar weitere Namen, die wir hier nennen müssen. Unter anderem jemanden namens Black Pearl. Wer war das denn? Ist das nicht das Schiff aus Pirates of the Caribbean?
Ja, das stimmt. Nein, das war ein weiterer Bruder. In dem Fall war das Tumua, also ein weiterer Bruder von Afro und Seeker. Der hatte eben diesen Black Pearl als Sohn. Bürgerlichname Reno Anuai. Übrigens verheiratet mit einer Lokalpolitikerin. Also ich habe das auch im Zuge der Recherchen gesehen. Die ist 2022 dafür in ihrer Heimatstadt, glaube ich, auch für den Stadtrat oder so angetreten. Der war ein bisschen jünger, der war, habe kein Alter von ihm gefunden, aber er war auf jeden Fall ab 2002 aktiv. Der war interessanterweise auch sehr viel in Europa. Da gab es damals die NWE, ich glaube, das war die New Wrestling Evolution. Das war eine italienische Liga, die von Italien aus Wrestling-Touren in ganz Europa, in Italien, in Frankreich, in Spanien veranstaltet haben. Und aus irgendeinem Grund ist der Black Pearl dort gelandet. Also das waren so die häufigsten Shows, die der gemacht hat. Und ganz interessant, der hat auch, wie alle fast, wahrscheinlich mehrere Kinder, aber auf jeden Fall einen Sohn haben wir vor ein paar Jahren auch kennengelernt. Das ist der Reno Anuai Jr. Das ist ein Musiker und der ist bei der bei dem Gesangswettbewerb, bei der Gesangsshow American Idol 2015 ist er aufgetreten, hat dort auch erzählt, dass er sozusagen aus einem Haushalt kommt. Also, glaube ich, gesagt, es sind teilweise bis zu 60 Familienmitglieder gleichzeitig im Haus. Der ist mittlerweile Musiker, gibt auch einige Musikvideos von ihm auf YouTube. Also der vielleicht eher nicht vom Wrestling-Bug gebissen, sondern im Entertainment-Bereich tätig.
Genau. So, wieder ein Zweig, den wir hier geschafft haben auf dieser Seite. Gehen wir zum nächsten Zweig hier weiter. Wieder eine Generation erstmal zurück. Wer hat da wo, wann, wie Babys gemacht? Das waren damals nämlich Elevera Anuahi, kurz Vera, und zusammen mit, oh je, soll ich einfach nur Folau sagen?
Solofa? Solofa Fatusi.
Okay, ich wollte noch das Laulualo, wollte ich noch sagen. Also ganz schwierig. Ihr könnt gerne mal auf Wikipedia schauen. Da gibt es auch übrigens einen entsprechenden Stammbaum dazu, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich bleibe einfach bei Solofa Fatu Senior. Die beiden haben 3 Kinder in die Welt gesetzt und alle 3 sind im Wrestling gelandet. Und das ist erstmal schon mal eine gute Leistung, muss man hier sagen. Wir fangen an mit einem gewissen.
Sie haben sogar noch mehr. Sie haben 3, die im Wrestle sind, dann haben sie noch 3 Söhne und noch 3 Töchter. Also die hatten wohl auch keinen Fernseher daheim.
Okay. In meinem Stammbaum habe ich hier weniger, aber ist in Ordnung. Der Markus hat noch ein bisschen tiefere Ahnenforschung betrieben, wer weiß. Fangen wir da vielleicht an mit einem gewissen Fatu, beziehungsweise Rikishi, wie wir ihn später kennen, Solofa Fatu Jr. Und der ist jemand, auch da haben wir schon eine Episode zu Helden aus der zweiten Reihe gemacht, 1965 geboren, aktiv im Wrestling seit 1985, hat unter anderem seine Karriere begonnen als Prince Alofa, dann eine ganze Zeit lang eben auch quasi einen parallelen Karriereweg mit Samu bestritten, als Teil der Headshrinkers natürlich, beziehungsweise des Samoan SWAT-Teams. Muss ich jetzt hier nicht nochmal erzählen, haben wir schon gemacht. Interessant hier natürlich dann der Punkt, den wir gerade eben so ein bisschen angeschnitten haben, als Samu quasi nicht mehr konnte, haben wir ja Fatu den Sioni, also den Barbarian, an die Seite gestellt, als neue Headshrinkers. Als das dann auch nicht funktioniert hat, dann ist ja auch der gute Sioni alsbald zur WCW abgewandert. Da hat man ja fast so ein Streetworker-Gimmick für Fatu sich da ausgedacht, dieses Make a Difference, wo er getanzt hat und gute Laune verbreitet hat. Das hat aber auch nicht so wirklich funktioniert, muss man sagen. Er hat anfangs einen kleinen Push bekommen, aber dann sehr schnell ist er dann auch in der Edeldropper-Schiene versackt. Natürlich das nächste Gimmick, was er dann bekommen hat, war das vom Sultan. Ohne Haare, ohne Tanzen, dafür mit sehr orientalischer Musik und natürlich mit dem Iron Sheik und Bob Backlund an seiner Seite als stummer Wrestler. Bekanntestes Match wahrscheinlich bei WrestleMania 13 gegen The Rock, das IC-Title-Match damals. Wenn man so die Familienhintergründe kennt, ist das umso spannender, weil da ja auch dann im späteren Verlauf noch Rocky Johnson mit eingegriffen hat. Nur so nebenbei. Ja, war dann nicht durchgehend bei der WWE bzw. bei der WWF, war dann kurzzeitig auch mal in Indies unterwegs und dann natürlich in der Attitude Era als Rikishi Fatu hier an der Seite mit Too Cool. Ja, Markus, die waren damals absolut mega over, oder? Die Tanznummer, ich erinnere dann an den Royal Rumble 2000, mega over, dann ein sehr missglückter Heel-Turn, würde ich mal sagen, oder?
Ja, genau, da hat man nämlich, ich glaube, es war bei der Survivor Series oder kurz vor der Survivor Series, 1999 gab es da jemanden, der hat Steve Austin mit dem Auto überfahren und da hat man dann fast ein Jahr lang gerätselt, wer war das, also da hat man irgendwie nicht wirklich einen Täter oder eine Storyline dazu präsentiert und irgendwann kam dann im Oktober 2000 plötzlich aus dem Nichts heraus, das war Rikishi. Und warum überfährt Rikishi ein Jahr vorher Steve Austin? Na, das macht er natürlich für seinen Cousin The Rock.
I did it for The Rock.
I did it for The Rock. Erzählt halt so, es sind sozusagen immer nur die weißen Superstars gepusht worden und er möchte das sozusagen jetzt ändern und er hat jetzt sozusagen diesen Steve Austin aus dem Weg geräumt, hat dann auch gleich eine Fehde mit Austin begonnen und natürlich ist dann aber, da hat man sich dann noch eine andere Storyline dazu überlegt, letztlich kam raus, dass Triple H der Drahtzieher war, der den Rikishi auch angestiftet hat zu dieser Tat.
Ja, hat ja dann auch eine Zeit lang dann, also diese Geschichte ist ja sehr schnell im Sande verlaufen, also es hat auch nicht zu einem Main-Event-Push geführt oder sonst irgendwas. Er hat ja dann auch noch kurzzeitig mit dem zurückgekehrten Haku geteamt zum Beispiel. Ja, später im Verlauf ist er aber quasi aus dieser Tanznummer nie so richtig rausgekommen, war ja auch nochmal verletzt, aber als er zurückgekommen ist, nochmal, an der Seite von Scotty Tuhotti dann nochmal unterwegs, hat aber nie wieder an diese großen Erfolge anknüpfen können. Also gerade 99, 2000 war der Mega-Over, auch IC-Champion, dürfen wir auch nicht vergessen zwischendurch, haben wir daran nicht mal anknüpfen können. Auch da Gewichtsprobleme dann, 2004 entlassen worden, danach noch Auftritte in den Indies. Er war auch mal bei TNA unterwegs, ganz kurz, als Junior Fatu. Da hat man aber nicht so wirklich zusammengefunden. Und also es gab da Streitereien wegen der Gage, muss man ganz kurz zu sagen. Deswegen war das nur wirklich nur ein paar wenige Auftritte. Und dann war natürlich auch noch damals bei einigen Comedy-Geschichten mit dabei. So 2012, 2014, Heath Slater, 3MB, kennen wir alles. Aber auch jemand, der wie gesagt, sehr, sehr wichtig gewesen ist, sowohl im Tag-Team als auch im Einzelbereich, sehr over gewesen ist. Also, ich werde nie die Szene vergessen, wie er damals gegen Val Venus zum Beispiel vom Käfig runtergesprungen ist, auch im Six-Man Hell in a Cell damals vom Undertaker runtergeworfen worden ist, auf diese Ladefläche von dem Truck, der da stand. Also schon jemand, der gerade in der Attitude Era ein durchaus wichtiger und vielleicht auch hier und da ein bisschen übersehener Wrestler gewesen ist. Markus, sollen wir dann gleich mit seinen Kindern weitermachen?
Ja, also vielleicht ganz kurz nur, zu dem kommen wir auch gleich, aber wir haben jetzt gesagt, haben Zwillinge, also er selbst ist ja auch ein Zwilling, er hat einen Zwillingsbruder, den werden wir dann gleich als übernächstes behandeln, also nachdem wir diesen Zweig da abgearbeitet haben wieder. Er hat aber selbst auch Zwillingssöhne auf die Welt gebracht und die kennen wir heute als die Usos, das heißt dann an mir bleibt heute offenbar die Bloodline.
Das stimmt, die, das haben wir nicht abgesprochen.
Ich würde vielleicht sogar ein bisschen auch zusammenfassen, ja, weil es auch sehr viele Parallelen gibt. Also Jay und Jimmy Uso, geboren im August 1985, auch beide verheiratet. Jimmy, wissen wir ja, verheiratet mit Naomi. Haben auch beide Kinder, also jeweils zwei, wobei die Jimmy-Kinder aus einer früheren Beziehung stammen, also die sind nicht gemeinsam mit Naomi entstanden. Ja, die haben auch begonnen 2008 als Indie-Tag-Team damals, als die Samoan Soldiers unter ihren echten Namen, also Jonathan Fatu ist Jimmy Uso und Joshua Fatu ist Jay Uso. Ja, 2010 sind sie dann zu FCW gekommen, also zum WWE-Nachwuchsprodukt. Damals waren dort auch Tag Team Champions 2010 und haben dann 2010 ihr Debüt gefeiert, gemeinsam mit Tamina Snuka. Da gibt es ja auch eine familiäre Bindung, die werden wir dann nachher auch noch aufklären. Und sind gleich mal in eine Fehde eingestiegen mit der Hart Dynasty. Ich glaube, das waren damals JT Wilson, der Sohn von British Bulldog und Natalya. Haben damals sozusagen gefädet, haben dann 2011 das erste Mal face geturnt, sind dann zu NXT allerdings geschickt worden für knapp ein Jahr und sind dann erst 2012 wieder bei Raw aufgetaucht, sind dann auch Tag Team Champions gewesen, mehrfach. Jay hatte dann eine Schulterverletzung, die ihn ein paar Monate außer Gefecht gesetzt hat. Dann gab es wieder einen Heel-Turn, ein paar weitere Titelgewinne, also die haben insgesamt, glaube ich, siebenmal jetzt diese Titel, sieben oder achtmal gehalten. Dann gab es eine Fehde mit dem New Day, wo wieder ein Face-Turn gestartet ist. Das sind, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Mal auch geturnt in den letzten Jahren. Waren immer ein sehr, sehr gutes Team, sehr unterhaltsam, aber haben nie so diesen ganz, ganz großen Durchbruch jetzt als Charaktere geschafft.
Darf ich da ganz kurz einsteigen? Ja, genau. Die hatten ja schon so einige Evolutionssprünge auch in ihrer Entwicklung. Auch was den Look und was das alles angeht. Ne? Klar, sie waren am Anfang, waren sie halt diese die Usos eben, dann haben sie ja irgendwann diesen Kriegstanz mit dazu bekommen und mehr Facepaint. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Was wir natürlich dann später im Verlauf gehabt haben, gerade als dann der erste Heel-Turn zustande kam, war diese Geschichte mit dem Uso Penitentiary zum Beispiel, ne, wo sie dann ja auch wirklich aggressiver geworden sind, komplett weg von diesen grellen Farben hin zu ja eher schwarzen Outfits und wirklich dann auch ja härter geworden sind, auch am Mikrofon sicherer geworden sind, dann teilweise synchron sprechen und so. Ich finde das schon ganz, also ja, sie haben jetzt nie den ganz, ganz großen Sprung geschafft, aber sie haben schon eine Entwicklung durchgemacht, wo man dann auch gesehen hat, ach so, okay, da geht das hin. Und das wollte ich hier noch ganz kurz anmerken, bevor es zum Bloodline kommt.
Genau, ja. Nein, also bin ich natürlich ganz bei dir, also die Entwicklung war natürlich da, aber man hat sie jetzt nie so wirklich als Charaktere groß in Storylines und so präsentiert. Wir hatten sie natürlich, aber wenn man sie jetzt mit heute vergleicht und ja, Bloodline-Story müssen wir, glaube ich, nicht groß erklären, hat eigentlich begonnen, nachdem Roman Reigns wieder da war, da auch die Titel gewonnen hatte und dann wollte er sozusagen, dass Jey Uso sich ihm anschließt. Der hat allerdings dann ein Number One Contenders-Match gewonnen, hat dann auch gegen Roman ein Match gemacht. Hat dann noch dazu geführt, da ist dann Jimmy, der war zu der Zeit verletzt, rausgekommen, hat das Handtuch geworfen für seinen Bruder. Und da hat man dann mal so von August bis Oktober 2020 in etwa, war das so ein bisschen ein Hin und Her, wo Roman Reigns sich sozusagen gefügig machen wollte. Sie wollten nicht so wirklich. Und im Endeffekt dann im Oktober gab es aber dann doch den großen Heel-Turn. Seitdem auch der Anschluss, Zusammenschluss zur Bloodline. Jay hat dann noch im April 2021 vor der damaligen WrestleMania die Andre the Giant Battle Royale gewonnen, also sozusagen sein erster, ja, großer Erfolg als Singles Wrestler auch. Dann haben sie im Juli 2021 die SmackDown Tag Team Championship gewonnen, im Mai 2022 dann auch noch die Raw Tag Team Titel, die sie dann vereinigt hatten, bis ja zur heurigen WrestleMania, als sie dann an Sami Zayn und Kevin Owens verloren haben. Dementsprechend natürlich auch diese große Fehde mit Sami Zayn und Jey Uso, der immer noch nicht auserzählt ist. Und was kann man noch sagen? Ja, ein bisschen mit dem Gesetz sind die beiden auch immer wieder in Konflikt gekommen. Also vor allem Jimmy Uso hatte da öfter mal Probleme, auch wegen Trunkenheit am Steuer, ist da öfter mal mit einigen Promille zu viel erwischt worden, hat sich auch gerne mal irgendwie mit der Polizeikontrolle angelegt, also eher unschöne Sachen. Hat auch dazu geführt, dass die beide jetzt lange Probleme hatten, zum Beispiel auch nach Kanada einreisen zu dürfen. Da hat man tatsächlich jetzt eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, damit die bei der, ich glaube, Elimination Chamber war es, in Montreal dabei sein durften. Genau, und vielleicht magst du uns noch ein bisschen was erzählen über die Frau von Jimmy Uso, über Naomi, die ja auch Teil der Familie ist mittlerweile.
Genau, man kennt sie aus der Matrix, sie heißt nämlich eigentlich mit bürgerlichem Namen Trinity, nein, war natürlich ein Witz, aus der Matrix kennt man sie nicht, aber sie heißt wirklich Trinity mit bürgerlichem Namen Trinity McRae, 1987 geboren, ja, jemand, die erstmal als Tänzerin sich einen Namen gemacht hat bei der Orlando Magic, beim Basketballteam, dann späteren Verlauf zu FCW gegangen ist, das Wrestling gelernt hat, war bei der dritten Staffel von NXT dabei. Das, im Main Roster ist sozusagen zum ersten Mal aufgetaucht als ein Teil der Funke Deck Tiles, das waren damals die Tänzerin von Brodus Clay, Boy oh Boy. Und dann erstes Match 2012, dann späteren Verlauf eben auch ein Team mit Tamina gebildet. Wir haben diese grauenvolle Zeit mit Team Bad gehabt, mit Tamina und Sasha Banks. War dann zum Glück ja, nach einem Jahr oder einem Dreivierteljahr war es dann vorbei. Ich würde mal sagen, so den vorläufigen Durchbruch hat sie dann Anfang oder beziehungsweise Mitte 2016 gehabt, als sie dieses Glow-Gimmick bekommen hat, was ich fand, das sehr, sehr zeitgemäß gewesen ist, was auch gut zu ihr gepasst hat, mit dem Schwarzlicht und dem Tanzen und diesem großen Entrance, den sie einfach bekommen hat, war zweimal SmackDown Women's Champion. Ja, hat sich die Women's Tag Team Titles geholt an der Seite von Sasha Banks, dann bei WrestleMania 38. Und dann natürlich zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil sie an der Seite von Sasha Banks natürlich auch den berüchtigten Walkout gemacht hat, wo sie ja auch beide öffentlich sehr stark für in die Mangel genommen worden sind. Das war im Mai 2022. Sasha Banks inzwischen ja anderweitig aktiv bei Trinity bzw. Naomi. Mal sehen, wo sie hinzieht. Erstmal aktuell da auch jemand, die so ein bisschen in Richtung Modewelt schaut, genauso wie es Sasha Banks bzw. Mercedes Venado bzw. Mercedes Monet tut. Ja, aber auch interessant, die ist quasi jetzt auch ein Teil dieser samoanischen Dynastie und falls Jimmy und sie dann irgendwie Kinder bekommen werden, dann ja, wird das auch nochmal eine große, große Rolle spielen. Ich bin da gespannt drauf. Einen Namen haben wir natürlich jetzt hier noch aus diesem Zweig, der im Wrestling aktiv gewesen ist, muss man dazu sagen. Also da sind noch ein paar andere Kinder hier von Rikishi, beziehungsweise ja doch von Rikishi, aber die müssen wir jetzt nicht unbedingt erwähnen, die haben im Wrestling nichts zu tun, aber einer, ein ganz kleiner Unauffälliger, ein junger Markus, den haben wir hier noch.
Genau, ich mache die Platte
ja, voll. Ja, stimmt, du hast alle gehabt hier. Wie unfair. Ja, ist gut.
Solo Sikoa, übrigens, bürgerlicher Name, ist 1993 geboren. Ja, war gerade so die heiße Zeit von Yokozuna, haben wir gesprochen. Und den haben sie tatsächlich genannt Joseph Yokozuna Fatu. Also der hat den Yokozuna im Namen. Mittlerweile auch schon verheiratet seit kurzer Zeit, seit März. Übrigens erst, glaube ich, diesen Jahres, hat aber auch schon zwei Söhne. Ja, war in den Indies ein bisschen aktiv, war dann 2021 bei NXT, ist dort im Oktober 2021, hat er dort sein Debüt gefeiert, war dann kurz verletzt, also war bis August letzten Jahres, war er bei NXT zu sehen und hat dann im September bei Clash at the Castle in Cardiff sein großes Debüt im Main Roster gefeiert, hat nämlich da dem Tribal Chief Roman Reigns zum Sieg über Drew McIntyre vor ja fast heimischem Publikum verholfen und ist seitdem auch Mitglied der Bloodline, eher nicht so der Spaßmacher, eher immer so der grimmige Blick, also außer ein Sami Zayn hat es ein bisschen geschafft, ihn ab und zu zum Schmunzeln zu bringen, unerwünschterweise, aber ansonsten eher so der Enforcer von Roman Reigns, der sozusagen ja dem Willen des Tribal Chiefs Genüge tut. War nochmal kurz auch bei NXT zu sehen im September, hat dort auch den North American Title gewonnen, hat ihn aber nach einer Woche wieder vakantiert. Und ja, war jetzt auch sehr prominent im Finish von WrestleMania zu sehen. Nämlich hat er sozusagen auch da wieder Roman Reigns zum Sieg verholfen, in dem Fall über Cody Rhodes.
Genau, genau das. Und damit haben wir jetzt den Rikishi-Zweig sozusagen.
Nein, haben wir noch nicht.
Den habe ich dann vergessen.
Den es gerade erst seit kurzem gibt. Seit 2023 aktiv, Miko Fatu. auch schon ein bisschen über 30 Jahre alt, hat aber jetzt gerade erst mit dem Wrestling begonnen. Rikishi hat das erst vor kurzem noch auf seinen Social Media Accounts angekündigt. Den kann man jetzt buchen unter dem Namen Tamiko F. Fatu oder Miko Fatu. Schauen wir mal, ob wir den vielleicht auch noch als vierten Fatu-Bruder irgendwann bei der Bloodline sehen werden.
Na gut, dann ein weiterer neuer Name, da haben wir ja auch, wenn wir jetzt auch gleich von Umaga zum Beispiel noch sprechen, da haben wir auch noch jemanden, der da reinfällt. Bevor wir aber zu Umaga kommen, machen wir erstmal weiter mit jemand anders, der ebenfalls aus der Ehe von Salofa und Vera hier rausgekommen ist. Das ist nämlich niemand Geringeres als der Tonga Kid, namens, bürgerlichem Namen Sam Fatu. Auch der ein Zwilling. 1983 hat er angefangen mit dem Wrestling, 2008 etwa aufgehört. Hat hier bei der WWF unter anderem schon sehr früh Matches bestritten bei House-Shows. Auch da erstmal als Samoan Nummer 4, dann später als Tonga Kid. Wurde als Storyline-Cousin von Jimmy Snuka hier angekündigt. War auch in der Fehde von Roddy Piper hier zugegen. Späteren Verlauf in der NWA SECW mit Johnny Rich hier im Team in der Red Patrol. Weiter dann NWA, AWA, hat sogar mal im Film Highlander hier mit dabei gewesen, hat da nur eine kleine Rolle gehabt, auch im Film Body Slam und dann späteren Verlauf dann eben, wenn wir dann in die Mitte der 80er gehen, also 86 bis 88, Teil der Islanders hier an der Seite von Haku, King Tonga, als Tonga Kid, später dann auch als Haku und Tama mit Bobby Heenan als Manager. Ja, berüchtigste Geschichte wahrscheinlich, Entführung von Matilda, also der Bulldogge der British Bulldogs. Später dann später wurde dann noch ein neues Mitglied vorgestellt, aber das kann man auch so vorlassen. Springen wir ein bisschen weiter. 89 dann nochmal wieder bei der WWC in Puerto Rico. Später dann NWA, WCW, auch teilweise mit Fatu an der Seite als Samoan Savage oder auch als, Savage als Wild Samoans, Samoan SWAT Team, was auch immer, den Namen kennen wir. Dann noch ein bisschen weiter sehen wir dann, dass er eben auch noch gelegentlich nochmal bei der WWF angetreten ist, dann auch an der Seite von Fatu oder Samu, aber da auch nie so den großen Durchbruch gemacht hat, hat später noch als Nico Suna bei AAA gewrestelt und dann eben auch ja sehr viel in den Indies unterwegs gewesen und auch hier schon wieder Zwillinge, Markus, aber diesmal eine traurige Geschichte. 2009 sollte er Vater von Zwillingen werden, ist er auch geworden, aber seine Frau erlitt bei der Entbindung einen Herzstillstand und war 10 Minuten lang klinisch tot. Die Kinder wurden per Notkaiserschnitt geholt und die Frau überlebte aber überraschenderweise, trotz...
Ja, also ich habe das recherchiert und das ist so, also das waren tatsächlich damals Zeitungsartikel, sind da geschrieben worden, weil das offenbar, also das haben langjährige Gynäkologen, die da beteiligt waren, haben gesagt, sie haben das in ihrer gesamten, teilweise über 30, 40-jährigen Karriere noch nie erlebt, dass in so einem Fall tatsächlich die Kinder und die Mutter alle überlebt haben. Also das dürfte tatsächlich ein medizinischer Einzelfall sein, der ist irgendwie schlecht gegangen, die sind ins Krankenhaus gefahren, ist dann plötzlich blau angelaufen. Dann haben sie da mal begonnen zu reanimieren. Währenddessen haben sie gesagt, okay, jetzt müssen wir aber die Kinder holen. Das war, glaube ich, noch ein oder zwei Monate, bevor die eigentlich fällig waren. Also gerade als Vater natürlich ganz, ganz furchtbare Geschichte, wenn man das so liest. Dann sind die dort im Krankenzimmer sozusagen wirklich ohne Betäubung, ohne irgendwas geholt worden. Und als man die dann wieder zugenäht hat, ist die plötzlich wieder wach geworden, die Frau. Also ganz, ganz, ganz tolle Geschichte eigentlich. Wollte ich auch noch mit hineinnehmen, weil das, glaube ich, auch eine ziemlich coole Geschichte eigentlich ist.
Absolut. Ja, und der Tonga Kid, der hat auch ein paar Kids noch in die Welt gesetzt, muss man sagen. Der bekannteste, den wir jetzt heute auch noch sehen, ist Jacob Fatu, Markus.
Genau, Jacob Fatu, geboren 1992. Auch der im Gefängnis gesessen, der mit 18 einen Raubüberfall ausgeübt und hat dann im Gefängnis-TV, also offenbar darf man da Wrestling sehen, hat er seine Verwandten, also seine Cousins, die Usos, da gesehen und das hat ihn eigentlich motiviert, dass er sozusagen sein Leben auf die Reihe bekommen möchte und dass er dann auch Wrestler werden wollte. Hat er dann auch gemacht, also ist dann offenbar aus dem Gefängnis wieder rausgekommen, 2012 dann begonnen, war lange in der Indie-Szene auch unterwegs und ist eben jetzt auch unter dem Nickname des Samoan Werewolf bei MLW unterwegs, hat er gleich mal den Champion Tom Lawler damals attackiert, hat dann in weiterer Folge auch den MLW-Titel gewonnen, war in einem Stable namens Contra Unit und mittlerweile als Babyface mit dem neuen Samoan SWAT-Team. Das SWAT steht hier übrigens für Samoans with a Tongan, nämlich mit seinem Cousin Lance Anoa'i und eben dem schon erwähnten Juicy Finau. Und ist jetzt auch seit kurzem, ich glaube seit dem WrestleMania-Wochenende, ist er auch MLW Openweight Champion, also den World Title hat er mittlerweile verloren. Aber mittlerweile alle drei, die anderen sind nämlich Tag Team Champions, alle drei Titelgold bei MLW, also sozusagen die ja, die dortige Variante der Bloodline, kann man fast sagen.
Ein bisschen, ne? Auch jemand, der inzwischen sehr bekannt ist, wie ich finde. Also der Name Jacob Fatu, der hat inzwischen auch ordentlich Gewicht, auch wenn er nicht eben bei WWE ist, aber da glaube ich, ist auch the sky's the limit, wie man so schön sagt. Also ich weiß nicht, wie siehst du die Personalie? Weil ich finde den schon sehr prominent dargestellt inzwischen.
Ja, also ich könnte mir, also wenn du mich jetzt so fragst, wer von den Leuten, von denen wir jetzt reden, ist so am ehesten jemand, den ich mir bei der WWE vorstellen kann, auch vielleicht in der Bloodline-Story, dann wäre der Jacob Fatu wahrscheinlich da ganz oben auf meiner Liste. Also auch trotz des Gewichts ein toller Highflyer, ein super Worker. Hat übrigens auch schon, also würde ihm vielleicht nicht schlecht tun, sein fett dotierter WWE-Vertrag hat nämlich mittlerweile auch schon 6 Kinder daheim. Also die haben alle offenbar ein Hobby oder gerne eine große Familie. Und ja, diese ganzen hungrigen Mäuler wollen natürlich auch gestopft werden. Also da kann man ihm nur alles Gute wünschen, dass es mit dem Wrestling auch noch lange und hoffentlich mit guter Gage weitergeht.
Genau, weiteres Kind hier vom Tongan Kid haben wir noch, Journey Fatu. Jemand, der noch nicht ganz so lang aktiv ist, ist 95, 96 geboren, da ist noch nicht ganz klar, also es gibt widersprüchliche Meldungen quasi, aber irgendwie so um den Dreh, ist seit 2016 aktiv und wir haben ihn auch schon nicht nur in Indies, sondern auch bei GCW gesehen, unter anderem auch an der Seite natürlich von Jacob Fatu und auch mit Juicy Finau. Also da jemand, das ist dann quasi so nicht ganz die allernächste Generation, aber schon wieder jemand, der jetzt quasi langsam durchstartet, oder Markus?
Genau, würde ich so sagen, ja.
So, jetzt traue ich mich wieder nicht zu fragen, aber ich glaube, wir haben jetzt diesen Zweig, also den Tonga Kid Zweig, haben wir jetzt besprochen. Richtig?
Genau, dann richtig. Jetzt kommen wir sozusagen zum dritten Wrestling-Fatu der ersten Wrestler-Generation, wenn man so will. Ja, magst du uns da vielleicht was erzählen zu Umaga?
Umaga, genau. Ich war gerade kurz am Überlegen, wen ich jetzt vergessen hatte. Genau, Umaga ist natürlich dabei. Eddie Fatu, mit bürgerlichem Namen, geboren 1973, auch viel zu früh gestorben natürlich, mit 2009, also sprich nur 36 Jahre alt geworden, war aktiv von 1995 bis 2009. Ja, jemand, der vielerorts natürlich einen großen Fußstapfen hinterlassen hat, ne? Erstmal in Indies, später dann auch bei FNMW in Japan unterwegs gewesen, dann die Zeit einerseits von Rosie, 3-Minute-Warning haben wir schon gesagt, auch er jemand, der mal mit dem Gesetz in Konflikt bekommen ist, nämlich 2003, habe ich gerade angesprochen, dass er entlassen worden ist, da hat er sich mich in der Bar geprügelt und das hat die WWE dann nicht auf sich sitzen lassen, hat ihn entlassen, war dann zwischenzeitlich mal bei TNA unterwegs, als Ekmo Fatu an der Seite von Sonny Siaki, danach auch wieder bei All Japan als Jamal unterwegs und dann ja gerepackaged worden sozusagen 2006 zu WWE mit dem Umaga-Charakter und auch einem neuen Manager an seiner Seite mit Armando Alejandro Estrada natürlich und ja, da waren große Fäden dabei, muss man hier sagen. Also gerade die Fäden zum Beispiel gegen John Cena, das ist durchaus was, an was sich Leute noch erinnern können. Das große Match zwischen den beiden beim Royal Rumble damals, das hat schon gepasst. Genauso natürlich auch, dass er der Repräsentant von Vince McMahon gewesen ist, damals bei WrestleMania beim Battle of the Billionaires gegen Donald Trump, also beziehungsweise er gegen Bobby Lashley natürlich, Donald Trump gegen Vince McMahon. Ja, hat den IC-Title gewonnen, ähnlich wie es Rikishi natürlich auch getan hat. Und ja, was gab's noch? Er hat den Titel gegen Santino Marella wieder verloren. Er hat größere Fäden auch gegen den Triple H gehabt, auch gegen den CM Punk natürlich. Und ist dann aber im späteren Verlauf auch aufgrund von Verstößen gegen die Wellness Policy, Drogentests und dann auch Verweigerung, dass er in Reha geht, ist er entlassen worden. 2009 dann nochmal bei der WWC unterwegs. Fehde gegen Mr. Anderson. Damals hätte wieder zurückkommen sollen, war zumindest angedacht. Dummerweise kam dann ja leider dieser plötzliche Todesfall der ganzen Geschichte zuvor. 2009 verstirbt er dann eben an zwei Herzinfarkten. Und ja, dann ist es das. Ne? Und bei ihm wurden unter anderem Schmerzmittel und verschiedene Muskelentspannungsmittel im Kreislauf gefunden. Bittere Kiste, also auch, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt... Kleiner Spoiler hier, wir werden demnächst die Abstimmung für die Helden aus der zweiten Reihe an Start bringen. Und da wollen wir auch nochmal en Detail über die Karriere von Umaga sprechen, ein bisschen länger, als wir es jetzt hier tun. Aber Markus, auch jemand wie ein Umaga, der hätte auch längere Zeit oben mitspielen können, oder? Also jemand, der stand eigentlich auch Champion groß oben drüber, oder wie siehst du das?
Ja, also der hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial gehabt, war ja auch im Ring sehr gut, also das kann man ja nicht immer über alle sagen aus der Familie, also der war wirklich, ja, ausgesprochen gut im Ring. Ich kann mich auch erinnern, mal bei einer WWE-Hausshow in Wien gab es ein Tag-Team-Match, ich weiß jetzt, gab es gar nicht mehr im Kopf, wer da dabei war, ich glaube auf der anderen Seite standen Brian Kendrick und Paul London und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer sein Partner war, ich kann mich nur erinnern, also als absolutes Heel-Team. Und aus irgendeinem Grund, jedes Mal, wenn der reingetaggt ist, haben den die Leute abgefeiert. Also die wollten den auch tatsächlich sehen. Und ich glaube, da hätten wir den ganz Großen vielleicht haben können. Also vielleicht sogar den Erfolgreichsten nach Roman Reigns und The Rock vielleicht sogar. Aber werden wir halt so leider nicht erfahren wegen diesem tragischen, viel zu frühen Tod.
Ja, ganz genau. Ja, auch der hat aber dann... trotz seines kurzen Lebens eigentlich dann viele Kinder in die Welt gesetzt, nämlich vier. Und einer davon ist jetzt auch aktiv im Wrestling-Geschäft, beziehungsweise erlernt das gerade. Das ist nämlich Cilla Fatu. Der wurde geboren 1999 oder 2000. Auch da gibt es widersprüchliche Meinungen. Auch der hat schon ein bisschen Probleme mit dem Gesetz gehabt, ist aber jetzt jemand, auch dazu hatten wir jetzt letzte Frage im Podcast, wohin sein Weg führen wird. Ich bin mal gespannt. Ich habe bis jetzt nur einzelne Fotos von ihm gesehen. Der fängt jetzt gerade an. Warten wir mal ab, oder Markus?
Genau, also der trainiert jetzt offenbar bei Booker T, bei Reality of Wrestling. Und ja, schauen wir mal. Also der hat auch in einem Interview gesagt, er möchte es halt nicht als Ausrede nehmen, aber er hat natürlich eine sehr schwere Kindheit gehabt. Die Familie war dann sehr arm, also ich weiß nicht, das lese ich sehr, sehr oft. Also ich finde das auch irgendwie sehr interessant, weil auf der einen Seite hört man halt sehr viel, dass diese samoanischen Familien sehr gut ist. Dann hat man wahrscheinlich Leute in der Familie, die relativ gutes Geld sogar verdienen. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch natürlich Leute, die finanziell sehr, sehr schlecht dastehen. Ich meine, sind natürlich jetzt auch eine unglaubliche Anzahl von Leuten. Aber da gibt es offenbar auf der einen Seite wirklich die Erfolgreichen und auf der anderen Seite die dann natürlich, ja, mit sehr, sehr wenig auskommen müssen. Und da hat er gemeint, er ist halt auch auf die schiefe Bahn geraten, aber möchte halt sein Leben jetzt gerne in den Griff bekommen und hat auch schon sehr große Töne gespuckt. Also er hat gemeint, so in einem Jahr möchte er dabei bei Booker T's Liga auf jeden Fall Champion sein. Und dann, ja, dann möchte er eigentlich gern zur WWE gehen und dort ein großer Star werden. Also schauen wir mal, was wir von dem noch so erzählen. Ja, und jetzt haben wir noch, da gibt's noch eine ganze Reihe von Namen, die auch in irgendeiner Form zumindest von dieser ersten oder beziehungsweise zweiten, also von dieser ganzen Generation Afa, Sika und Co., sind das Neffen. Das sind die, wo wir nicht genau herausgefunden haben, wie die Familienbande aussehen. Die haben das aber teilweise belegt. Und kann natürlich auch sein, dass die jeweils auf der Seite der jeweiligen Partner, also der Onkeln, Tanten, der Angeheirateten, dass die aus dieser Richtung kommen. Ich würde die paar Namen, die wir hier stehen haben, ganz mal kurz durchgehen.
Genau, ich bin mal
durch. Den bekanntesten, den wir vielleicht auch schon öfter gesehen haben, das ist Shawn Maluta, geboren 1988, den haben wir gesehen im Cruiserweight Classic 2016, seit 2004 aktiv, hat da in der ersten Runde verloren gegen Kota Ibushi, hatte dann noch ein paar Dark Matches, Matches auch bei NXT und 205 Live, war bei Evolve zu sehen und hatte auch in den letzten Jahren ein paar Matches bei AEW, bei Dynamite und vor allem bei Dark. Dann gibt's den Artivalus Scanlan, Wrestling-Name Arti. Der ist auch Schauspieler und Stuntman. Hat auch bei der WXW gewrestelt, hat ein Tag-Team mit Aleki Lee, zu dem kommen wir später noch. Hatte ein paar Matches bei Ring of Honor, bei Defy Wrestling, bei EW, bei Dark und bei Dark Elevation. War letztes Jahr, meine ich, auch zu sehen, kurz mal in der Rolle von einem Sanitäter, bei der Bloodline da nach einem Match rausgeholfen hat. Und das passt ganz gut, der ist nämlich Schauspieler und Stuntman, hat unter anderem in der aktuellen Version von Magnum PI und NCIS Hawaii mitgespielt, hat jetzt noch eine kleine Rolle im nächsten Film von Taika Waititi. Das heißt, der ist auch in Hollywood ganz gut unterwegs. Ein anderer Schauspieler, den es noch gibt in der Familie, ist Solo Siapo. Der hatte auch ein paar WXW-Matches, auch ein paar kleinere Filmrollen. Tui the Samoan habe ich da noch stehen. Mausi Tuitele ist der Adoptivsohn von Neff Mayawa. Also den haben wir ganz zu Beginn schon mal kurz gehört. Der ist aber auf der anderen Seite auch offenbar irgendwie ein Cousin von Samu, hat er mal gesagt. Hatte auch ab 2006 Indie-Matches. Und vielleicht der prominenteste außerhalb des Wrestlings, das ist David Tour. Das war oder ist immer noch, der ist 1972 geboren, ist aber nicht mehr aktiv, ein Schwergewichtsboxer, auf dem man sehr, sehr große Stücke gehalten hat. Der ist in Neuseeland aufgewachsen, auch unter ganz armen Verhältnissen. Hat mit 19 Jahren bei den Olympischen Spielen in Barcelona die Bronzemedaille im Amateurboxen gewonnen, war 1991 Amateur-Weltmeister, hatte 2000 sogar ein Match gegen Lennox Lewis und insgesamt in seiner Karriere Profikämpfe 52 Siege, 5 Niederlagen, war bis zum 27. Kampf komplett ungeschlagen, immer nur durch Punkte verloren. Also hat einen sehr, sehr harten Punch. Das haben wir ja von den diversen Eyeliners immer wieder mal gehört, dass die sehr tough sind, sehr, sehr hart zuschlagen können. Und ja, also der hat sozusagen nicht ins Wrestling verschlagen, sondern der hat sein Glück beim Boxen gesucht. Und damit kommen wir zum Maivia Familienzweig.
Genau, das geht ein bisschen schneller. Das sind nicht ganz so viele, die da gerade im Wrestling auch aktiv sind, aber auch ein paar interessante Namen. Natürlich, wir fangen wieder ganz unten an. High Chief Peter Maivia damals, geboren 1937, gestorben 1982, verheiratet mit Lia Maivia, mit vollem Namen hieß die damals Ophelia Fuataga. Über Peter Maivia haben wir gerade schon ein bisschen was zum Namen gesagt. Peter Maivia natürlich in seiner High-Chief-Rolle wirklich jemand, der auch auf Samoa da Einfluss hat. Geboren in American Samoa, gehört der Ali'i-Linie eigentlich an, einer der königlichen Familien des Landes. Mit 20 Jahren aber nach Neuseeland und ist dann, ja, hat dann eben der wollte wresteln, ne, und hat dann eben auf Hawaii gewrestelt, hat in Frankreich und in England gewrestelt. Wir haben es gerade angesprochen als Peter Anderson oder dann eben auch als späteren Verlauf als Prince Peter Maivia und dann später eben auch als High Chief. Hatte dann in Mitte der 60er dann auch Matches in Neuseeland und in Australien. James Bond-Fans unter euch kennen den vielleicht übrigens. Also, man lebt nur zweimal, you only live twice. Da hat er mitgespielt und war auch Stunt-Koordinator. Hat dann in Japan gewrestelt, hat in Kalifornien für die NWA Territories gewrestelt, bei der WCCW in Houston, bei der AWA und so weiter und so fort. Und hat sich hochgearbeitet, muss man sagen. Also wirklich von diesen lokalen Matches immer weiter und ist immer bekannter geworden und ist dann eben auch schlussendlich bei der WWWF, also dem Vorläufer der WWF gelandet, hat dort dann unter anderem gegen Leute wie Billy Graham, Ivan Putski, Bob Backlund gewrestelt, damals als Babyface, späteren Verlauf dann auch ein Heel-Turn gegen Bob Backlund und ist dann späteren Verlauf auch Wrestling-Promoter geworden, nämlich des NWA Hawaii Territory Polynesian Pacific Pro Wrestlings. Also nicht gerade der griffigste Name, aber kann man sich hier schon mal merken. Und ja, bis zu seinem Tod führte er sozusagen dieses Territory, was dann danach von seiner Frau übernommen wurde. Absolut legendäre Figur in Samoa, auch ein taffer Typ, muss man sagen. Also es gibt diese Geschichte, dass er bei diesem, wie soll man sagen, bei diesem Anlegen dieses legendären Tattoos, die tragen ja, also die haben ja alle eigene Familien-Tattoos, also die sind individuell und werden auch entsprechend gefertigt auf rituelle, traditionelle Art und Weise. Da ist nichts mit dem elektronischen Nadel, wie heißt denn das? Tattoo-Gerät, Stechnadel, irgendwas. Wie heißt das denn, Markus? Tattoo-Gerät?
Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Tätowierung.
Ich mein Kai hier, der wüsste das. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern das ist zwar wirklich so, da wird das ja quasi noch eingehämmert mit kleinen Knochennadeln, so mehr oder weniger. Das sieht im Prinzip fast aus wie eine Hose. Das geht halt eben die Beine runter, aber auch bis über die Hüfte und bis über die Beckenknochen hinweg. Also ist nicht nur Oberkörperarme, sondern ist eben wirklich ein riesengroßes Tattoo, was quasi von den Knien bis hoch geht an die Hüften und über den Bauch hinweg. Was ihn dann auch als High Chief auszeichnet. Normalerweise hat man sich da Wochen für vorgenommen, damit das auch abheilen kann und damit der Körper sich von diesen Strapazen auch holen kann. Er hat das aber in 3 Tagen durchgezogen und ist im Verlauf fast an einer Blutvergiftung gestorben. Na, also auf jeden Fall ein taffer Typ und jemand, der dann hier diese Familientradition geprägt hat. Auch jemand, der ja in diverse Schlägereien vermittelt mal verwickelt gewesen ist. Also auch das schon mal nicht ganz unwichtig. Und Markus, hier müssen wir auch tatsächlich die Frau ja ein bisschen stärker mit beleuchten, weil die ja tatsächlich dann auch später Promoterin gewesen ist. Also sie war nicht nur da und hat sich um die Kinder gekümmert. Die hat auch quasi hier das Familienerbe als Wrestling-Promoterin weitergeführt.
Genau, und da muss man vielleicht auch schon sagen, also auch hier wieder diese, dass man da nicht so ganz genau hinschauen darf bei den jetzt wirklich leiblichen Verwandtschaften und diesen Blutsgeschichten. Die Lia Maivia hat nämlich in die Ehe bereits eine Tochter mitgebracht. Das war die Arta, die war vorher schon mal verheiratet. Und diese Arta ist eben jetzt die Mutter von Dwayne Johnson und The Rock. Und dieser war sozusagen, also der High Chief Peter Maivia ist jetzt nicht sein leiblicher Großvater, sondern sein Adoptivgroßvater, das müssen wir da vielleicht vorausschicken. Ja, die hat diese Polynesian Pacific Pro Wrestling Territory dann übernommen. Und ich weiß jetzt nicht, für diejenigen, die vielleicht auch Young Rock schauen, also ich sehe das sehr gerne, das ist halt wirklich eine Unterhaltungsserie. Das ist die autobiografische Geschichte von Dwayne Johnson, die er so erzählt, wo natürlich auch sehr viele Wrestling-Geschichten und eben auch Geschichten um seine Eltern und Großeltern vorkommen. Da wird die Lia halt so ein bisschen als ja, nettere alte Frau, die schon tough ist, dargestellt. Die hat aber tatsächlich diese Promotion mit ziemlich harter Hand geführt und da war nicht immer alles so Sonne, Wonne, Heiterkeit. Die hat nämlich tatsächlich, also teilweise die Leute dann nicht bezahlt, hat Leute beworben, die dann nicht aufgetreten sind. Also da gab es teilweise sehr viele No-Shows. Und die hat auch wirklich die Konkurrenz sehr hart aus dem Geschäft gedrängt. Also da gab es dann auch wirklich, glaube ich, sogar von ja, offizieller Seite, seitens der Polizei auch Ermittlungen. Also die hat da mehr oder weniger fast mit Mafia-Methoden teilweise auch geschaut, dass sozusagen Wrestling in Hawaii ihr Geschäft bleibt. Der Booker damals war Lars Anderson, der auch ein bisschen umstritten. Und ja, ein paar Jahre lang lief's gut. Also der hat 1995 eine sehr, sehr erfolgreiche Show, die hieß A Hot Summer Night. Da gab es je nach Quellen so zwischen 12.000 und 19.000 Fans waren da in der Halle. Große Matches, Ric Flair, damals als NWA-Champion, hat gegen Sifa Afi gekämpft. Antonio Inoki gegen Bruiser Brody hat es gegeben. Die Soul Patrol war da, also mit Rocky Johnson, quasi der Schwiegersohn von ihr, gemeinsam mit seinem Tag-Team-Partner. Andre the Giant war auf der Card, Jimmy Snuka war auf der Card. Also da hat man wirklich den Leuten was geboten. Im Folgejahr 1986 sah es nicht mehr so gut aus, da waren es nur noch knapp 2000 Fans, immer noch große Namen, aber schon deutlich weniger Star-Power und ja, die Liga hat sich dann gehalten, bis 1988 musste sie dann Konkurs anmelden und ja, also da ging es dann, die hatten auch ihre Höhen und Tiefen, Dwayne Johnson erzählt das ja auch immer wieder, also teilweise sind sie auch aus den Apartments geworfen worden, weil sie sich die Miete nicht leisten konnten, etc., etc. Das heißt, ja, die Liga war auf jeden Fall dann so die Matriarchin der Familie, nachdem eben der Mann verstorben war.
Genau, und dann geht's hier weiter, nämlich mit der Adoptivtochter, wie du schon gesagt hast, von Peter Maivia, nämlich Atta. Die heiratete ja Rocky Johnson, also den Vater von The Rock. Und der High Chief war gar nicht so begeistert von dieser Ehe, oder Markus? Habe ich das hier richtig verstanden?
Ja, weil der wollte natürlich nicht, der kannte natürlich das Wrestling-Geschäft und die Wrestler und der wollte eigentlich nicht, dass seine Tochter einen Wrestler heiratet. Aber auch die, eine sehr windstarke Frau, hat sich da durchgesetzt und ja, hat letztlich den Rocky Johnson dann auch gegen den Willen ihres Vaters. Geheirateter Rocky Johnson übrigens war zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatte auch schon zwei Kinder, hat sich aber offenbar so in die Arter verguckt, dass er sich da kurzerhand auch hat scheiden lassen, um sozusagen da auch eine aufrechte Ehe zu ermöglichen.
Ja, der Rocky Johnson, der wusste eben auch schon, was er wollte. Ja, Rocky Johnson, geboren 1944, verstorben 2020. Auch da interessanter Lebensweg quasi. Der ist quasi von zu Hause abgehauen als Teenager, ist Boxer geworden, hat dann eben unter anderem mit Muhammad Ali und George Foreman gespart damals, also Boxen trainiert sozusagen. War selber aktiv im sportlichen Sinne von 1964 bis 1991. Und ja, wurde natürlich auch dann im späteren Verlauf trotz aller Querelen dann von Peter Malvier trainiert, auch von Kurt von Steiger trainiert. Debüt, ich habe es gerade angesprochen, 1964. Name wurde dann in Rocky Johnson geändert, weil er eigentlich Wade Douglas Bowles heißt. Nicht gerade der griffigste Name, Rocky Johnson passte da schon ein bisschen besser. Und er war ja durchaus jemand,
hat den Namen noch sozusagen rechtlich ändern lassen. Das war dann auch wirklich sein bürgerlicher Name ab dem Zeitpunkt, Rocky Johnson.
Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Wie der Warrior quasi.
Genau.
Naja, und Markus, da muss man vielleicht auch mal sagen, der war auch damals wirklich ein großer Name. Und wir sprechen ja von einer Zeit, wir sind jetzt hier in den Mitte der 60er, Anfang der 70er. Wir sind hier in einer Zeit, wo es nicht wirklich gewöhnlich ist, dass schwarze Wrestler große Matches bekommen. Und der war ja wirklich jemand, der ja gut präsentiert worden ist bei der NWA, hat große Matches bestritten. Das war damals nicht gang und gäbe. Das muss man hier wirklich nochmal so ganz klar attestieren, oder?
Genau, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wo in den USA du aufgetreten bist. Also gerade im Süden war es natürlich schwieriger. Gerade in den 60ern, da hatten wir ja auch die großen Bürgerrechtsbewegungen und so. Aber das war wirklich einer, der konnte sich da ganz gut durchsetzen. Natürlich hat man den teilweise auch sehr stereotyp präsentiert und also bei Young Rock zum Beispiel gibt es eine Szene, wo er halt sagt, so nein, ich möchte mich da nicht irgendwie als der melonenessende Schwarze präsentieren lassen. Das ist natürlich alles ein bisschen romantisiert, also der ist da schon auch in solchen oder ähnlichen Rollen dann aufgetreten, aber hatte eben sehr große Matches, also gerade gegen die damaligen NWA-Champions, das war zum Beispiel ein Dory Funk, das war ein Harley Race in den 70er Jahren, war in Memphis auch aktiv, teilweise auch mit Jerry Lawler in Fäden verwickelt, bei Mid-Atlantic, also das war auch so dann eins der späteren WCW-Territories und hat da gerade in diesen diversen NWA-Ligen in den Regionalen hat er eine ganze Menge Singles- und Tag-Team-Titel errungen, war unter anderem auch mehrfach Tag-Team-Champions, zum Beispiel mit einem Pat Patterson, der auch eine große Rolle dann gespielt hat, auch in der ein großer Förderer eigentlich war von seinem Sohn in späteren Jahren.
Genau. Jetzt spielst du mir wieder den Ball zurück. Ich will auch The Rock machen, Mensch.
Ja, dann mach ich doch. Dann mache ich den Rocky Johnson fertig und dann
ich will auch einen großen kriegen hier.
ist dann auch 1982 dann erstmals wirklich zur WWF gekommen. Hat gefädelt unter anderem mit Don Morocco, mit Greg Valentine, mit Buddy Rose, also mit großen Namen auch damals. Und dann ein Tag Team gebildet mit einem anderen damals großen schwarzen Superstar Tony Atlas als Soul Patrol. Also auch da sieht man schon ein bisschen, das ist natürlich auch so ein bisschen ein stereotypes Gimmick natürlich. Haben dann aber auch einmal die Tag Team Titel gewonnen 1983 und zwar von den Wild Samoans, also sozusagen damals schon eins der ersten interfamiliären Matches, kann man eigentlich sagen. Die WWF dann verlassen 1985, hatte auch einen Bruder, der Wrestler war, Ricky Johnson, und hat mit dem dann auch noch ein bisschen Tag Team Wrestling betrieben bis 1991 eben, hat dann auch Dwayne Johnson mittrainiert, war sogar kurz 2003 mal das Trainer bei OVW, als das ein WWE-Entwicklungsterritory war, hatte dann noch lustigerweise einen gewirkten Boxkampf gegen Mabel in Memphis im Jahr 2003. Und bevor du uns vom Rock erzählst, weil es da dazu passt, also der, wir haben ja gesagt, der war vorher schon mal verheiratet, hatte eben diesen Bruder Ricky Johnson, der war auch so 80 bis 85 in etwa aktiv. Und da ist vor ein paar Jahren was ganz Interessantes rausgekommen. Also der war eben bis 1978 mit einer gewissen Una Sparks verheiratet, hatte mit der schon zwei Kinder, von denen wusste man auch, das hat man auch entsprechend, der ist dann auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, glaube ich, 2008, der Rocky Johnson hat dann auch nochmal seine sozusagen seine ersten beiden Kinder erwähnt. Was aber erst nach seinem Tod rausgekommen ist, da gab es eine große Story in der Sports Illustrated vor ein paar Jahren. Der hatte zwischen 1964 und 70, also noch bevor er dann mit Arthur verheiratet war, ist man jetzt draufgekommen, hatte der mit 5 verschiedenen Frauen in Kanada auch 5 uneheliche Kinder, 3 Söhne, 2 Töchter. Die haben irgendwann mal so einen, die wollten halt quasi rausfinden, also unabhängig voneinander, haben die so einen DNA-Test gemacht. Das kannst du ja teilweise machen, wo du halt irgendwie Genmaterial einschickst. Und dann ist irgendwie, glaube ich, rausgekommen, dass die mit dem Bruder von Rocky Johnson, mit dem Ricky Johnson, verwandt sind. Die haben sich dann irgendwie zusammengesprochen, haben auch mit diesem Onkel Ricky jetzt Kontakt. Interessanterweise haben sie auch versucht, mit Dwayne Johnson, mit The Rock, Kontakt aufzunehmen, der das aber offenbar nicht wollte. Also aus irgendeinem Grund ist er da nicht dran interessiert. Aber das wollte ich noch kurz erwähnen. Also der Rocky Johnson, ja, der war da schon recht umtriebig. Und vielleicht, das muss man auch noch erwähnen, also die Ehe hat auch nicht gehalten mit Arthur. Die haben sich, glaube ich, in den 90er Jahren irgendwann dann auch scheiden lassen. Mhm. Das noch zu Familiengeschichte von The Rock.
Ja, ohnehin interessant. Es gibt so ein paar Personalien in diesem Zweig, wo genau was Ähnliches passiert ist wie auch auf dem Anoa'i-Zweig, nämlich dass, obwohl da eine Familienbande ist, dass da irgendwie so die Nähe anscheinend nicht da ist und auch die Unterstützung nicht da ist. Wir haben so ein paar Personen gehabt, da werden wir gleich schon drüber sprechen. Da waren wir uns gar nicht sicher, also ihr seid verwandt, aber irgendwie dann doch nicht und irgendwie wird das gar nicht thematisiert, dass ihr verwandt seid.
Aber den bringe ich vielleicht noch, wenn wir ja schon dabei sind, bevor du beim Rock bist, nämlich, und das ist auch was, da sind auch diverse Quellen einfach falsch. Also klar, Wikipedia muss man natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber das Problem ist halt, wenn Dinge mal in der Wikipedia stehen, dann werden die sehr leicht übernommen und so gibt's auch die Geschichte, dass Peter Maivia und Leah Maivia 2 leibliche Kinder hatten, teilweise auch von 3 die Rede. Zum dritten kommen wir dann später. Aber da ist genannt ein gewisser Toa Maivia, Geburtsname Letoa Fanene Maivia, geboren am 2. September 1980. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Wir haben gedacht, okay, der ist 8 Jahre jünger als The Rock. Da war Leah zu dem Zeitpunkt 49. Also wenn die mit 49 ein Kind bekommen hätte, in den 80er Jahren, dann hätten wir das wahrscheinlich irgendwo mal mitbekommen. Das hätten wir gehört. Das hätte Rock oder irgendjemand mal erwähnt, den hätten wir vielleicht bei Young Rock mal irgendwie gesehen als kleinen Cousin oder sowas oder kleinen Onkel in dem Fall. Und da habe ich dann tatsächlich begonnen, oder wir beide eigentlich, ich habe gesagt, hast du von dem irgendwas gefunden? Mir kommt das alles ein bisschen spanisch vor mit diesen Quellen, die wir da so finden. Dann haben wir uns beide diverse Podcasts angehört, dann ein paar Interviews gemacht. Der hat auch mal gewrestelt, ist Musiker. Und in einem der Interviews erzählt er dann so, also er erzählt immer nur von seinem Vater Peter Maivia, den er halt nicht wirklich kennengelernt hat, weil der ist ja, als er 2 war, verstorben. Und irgendwann lässt er dann aber so fallen, er hat noch mehrere Geschwister und das Leben war halt ziemlich hart und die Mutter hat ihm halt nur irgendwie Geschichten erzählt, aber er hat jetzt nie so wirklich gewusst, was genau ist. Und dann hat er gesagt, und er hat dann noch die Anoa'i-Familie erst mit 19 kennengelernt. Und deswegen schließen wir mal draus, dass das vermutlich ein unehelicher Sohn von Peter Maivia gewesen sein muss. Der hat dann auch bei AFA trainiert, hat ein paar Matches gemacht und lebt jetzt sozusagen als Musiker, hat auch ein paar Kinder. Aber das habe ich so eigentlich nirgends gelesen von diesem unehelichen Sohn, der es aber offenbar ist. Also der wird offenbar der Liam Maivia zugeschrieben, ohne dass sich da irgendwann jemand Gedanken gemacht hat, ob das überhaupt biologisch Sinn machen kann mit diesem großen Altersunterschied.
Ja, spannend auf jeden Fall. Ne? Aber auch da hört euch ja gerne die Podcasts an von ihm. Also auch da könnt ihr mal gegenchecken, ob unser Eindruck quasi euren Eindruck deckt. Das sind dann so die spannenden Geschichten, ne? Wenn man sich so intensiv dann auch mit dem Stammbaum beschäftigt und dann so, okay, irgendwie passt da vieles nicht zusammen. Naja, kommen wir wieder zurück zum Geschehen und dann auch zu The Rock, nämlich natürlich Dwayne The Rock Johnson, geboren am 2. Mai 1972. Muss man eigentlich gar nicht so viel drüber erzählen, weil wir haben schon Karriere-Podcasts und ich weiß nicht, wie oft schon über The Rock gesprochen. Auch der jemand, der natürlich sehr prominent im College-Football gewesen ist, nicht zur NFL gedraftet worden ist, sondern kurzzeitig in Calgary bei der CFL gelandet ist. dann bei der USWA quasi das Wrestling trainiert und gelernt hat, Debüt als Flex Caverna. Und dort hat man dann eben auch gesehen, so, ach, guck mal, aus dem kann man was machen, ist ja dann erstmal 1996 bei der Survivor Series mit diesem Blutschipper-Gimmick hier ja quasi der Öffentlichkeit vorgestellt worden als Rocky Maivia mit den ja, Löckchen und den blauen Fransen, im späteren Verlauf IC-Champion geworden, ich habe es gerade gesagt, und mit dem Match unter anderem gegen den Sultan. Ich glaube damals gegen, ich meine gegen Hunter S. Helmsley, ich hatte sich damals den Titel geholt, wenn ich mich komplett vertue.
Ich glaube schon, ja.
Ich meine, es war so. Ist aber nie overgekommen bei den Fans so wirklich, ne? Die haben den Grinse-Rock, den mochten sie überhaupt nicht. Und es war natürlich auch zu der Zeit einfach nicht mehr so, ne? Also wir sind jetzt quasi zum Beginn der Attitude-Era, da hat das nicht mehr funktioniert. Man hat The Rock hier geturnt und hat ihn dann in die Nation of Domination gepackt, damals mit Farooq unter anderem. Und da hat man dann gemerkt, so, ach, guck mal, da entwickelt sich was. Und da kam dann langsam so dieser The Rock-Charakter, der hat sich langsam da durchgesetzt. Die Catchphrases kamen, er hat mehr Mic-Work bekommen. Wir kennen alle die berühmte Die Rocky Die-Promo, die er damals gehalten hat. Und natürlich dann auch immer prominentere Rollen. Auch der Bruch da mit der Nation of Domination natürlich. Er wurde dann auch wieder zum Babyface geturnt, nur um ihn dann quasi bei der Survivor Series 98 damals wieder zum Heel zu turnen. Er war eigentlich ja so ein bisschen als People's Champ hier schon etabliert worden und Mankind quasi als der Diener von Vince McMahon damals. Und dann hat man ja quasi beide Heel geturnt. Also The Rock ging dann zu Corporation, Mankind wurde rausgekickt, The Rock war Champion, Mankind war der unglückliche Verlierer, der nur jemanden suchte, der ihm quasi eine Heimat bot, ein bisschen wie Sami Zayn fast jetzt in jüngerer Vergangenheit. Naja, und ab da war das Ding ja dann Selbstläufer, ne? Also die großen Fäden, die er gehabt hat, egal ob es gegen Steve Austin, Mankind, Undertaker, Triple H, wir können da durchzählen, wie wir wollen, ne? Zig WrestleMania, Main Events, Titelgewinne, einer der charismatischsten Wrestler, die wir überhaupt jemals gesehen haben, der dann natürlich auch auf kurz oder lang in Hollywood gelandet ist, erste große Rollen dann beim Scorpion King und dann im späteren Verlauf ja immer prominentere Rollen, immer größere Rollen bekommen hat. Ich fange jetzt nicht mit der Zahnfee an, sondern da mache ich natürlich sowas wie Fast and the Furious und Jumanji und über Black Adam sollte man besser auch nicht reden, das ist ein ganz, ganz schlimmer Film gewesen, aber eigene Serien gehabt, wir haben schon über Young Rock gesprochen, Ballers hat man auch gehabt, dann auch die Zusammenarbeit mit seiner Frau, beziehungsweise Ex-Frau, Danny Garcia, also Markus, da muss man auch sagen, der ist halt auch einfach inzwischen der ist mehr als nur ein Schauspieler, sondern der ist inzwischen auch einfach ein Mediengeschäftsmann mit all den Rechten und Möglichkeiten, ja, die er hat.
Also die Vermarktung und den Geschäftssinn, den hat er ja schon immer und der ist ja wirklich in Hollywood mittlerweile. Also ich glaube, der war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, aber ich glaube, vor ein paar Jahren war er tatsächlich, ich glaube, der bestverdienendste Schauspieler in Hollywood, dessen Filme, glaube ich, in Summe auch im Jahr das meiste eingespielt haben. Das heißt, der ist wirklich die große Nummer in Hollywood mittlerweile. Jetzt mit Black Adam hat er sich da ein bisschen auch in der öffentlichen Kommunikation in die Nesseln gesetzt, aber ich nehme mal an einem Rock prallt da sehr viel ab, also ich glaube, der muss sich auch keine Sorgen machen. Ganz interessant, den Football-Traum hat er sich jetzt noch ein bisschen erfüllt. Er hat jetzt von Vince McMahon auch 2020 die XFL übernommen, mittlerweile in der dritten Auflage, wobei die läuft, glaube ich, nicht ganz so gut, wie sie sich's erhofft haben. Aber auch da sozusagen hat er halt Kapital aufgestellt und hat gesagt, okay, das probiere ich jetzt. Und ja, ist er dann auch nochmal zur WWE zurückgekommen, auch schon als großer Hollywood-Star 2011 bis 2013. Vielleicht magst du uns noch ein bisschen das erzählen, die große Fehde gegen John Cena war ja da federführend. Ach Gott,
ja, die Raw After Mania nach WrestleMania 28, John Cena fordert The Rock heraus, once in a lifetime, und das wird dann noch angenommen, ein Jahr Aufbau. Es gibt noch vorher das Tag-Team-Match mit The Rock und John Cena gegen The Miz und R-Truth bei der Survivor Series 2011. Großartig. Bitte?
Großartig.
dann bei WrestleMania 28 besiegt ja The Rock John Cena. Riesengroßer Erfolg gewesen. The Rock sagt dann, Mensch, ich will ja hier auch noch den Titel haben. Ja, wir bekommen dann quasi twice in a lifetime. Er schlägt CM Punk, John Cena, sichert sich sein Titelmatch für WrestleMania 29. The Rock verliert da den Titel, auch da eine Verletzung, kommt ein bisschen, also eine Verletzung, die er sich im Match zugezogen hat. Ich meine, es war damals die Hüfte oder Adduktoren oder sowas, war das doch?
Ja, also irgendwas im Bauchbereich. Ja, ja. Und das hat er dazu geführt, da hat er gerade, da hätte er gerade Herkules gedreht und da haben die wirklich den kompletten Drehplan schmeißen können. Also ich glaube, das hat sich um ein paar Monate verzögert, hat wahrscheinlich Millionen von Dollar, wenn nicht mehr, gekostet. Und das ist ja auch so ein bisschen das, weil jetzt natürlich führt alles hin auf dieses Match, das wir gerne sehen wollen, The Rock gegen Roman Reigns. Und wenn du halt so ein großer Star bist, also erstens mal, du musst mal die Zeit haben, um dich da wirklich vorzubereiten und nicht nur so ein bisschen, weil dass er in Shape ist, das sehen wir ja auf seinem Instagram-Kanal und sonst wo, aber du musst halt auch in Ring-Shape sein. Das heißt mal, diese Vorbereitung fällt dir weg und du musst dann natürlich auch verletzungsfrei aus diesem Match ausgehen. Und er ist natürlich jetzt nicht jemand, der sagt, da mache ich ein 5-Minuten-Match, sondern der will dann natürlich seinen WrestleMania-Main-Event wahrscheinlich mit 25 Minuten zeigen. Und da musst du halt, wenn du jetzt über 50 bist und dir diese Ringpraxis, die tägliche, fehlt, musst du halt verdammt aufpassen. Weil wenn der Rock mal mit irgendeiner Knie- oder sonstigen Verletzung für ein halbes Jahr ausfällt, na, dann kannst du dir vorstellen, was los ist in Hollywood. Deswegen ist das halt auch alles ein bisschen eine schwierige Geschichte, sag ich mal.
Wir haben ihn ja immer wieder auch mal bei WWE gesehen, sei es mal in kleineren Segmenten mit Ronda Rousey oder auch mit Triple H, Wyatt Family. Also ich war ja bei WrestleMania 32 noch selber dabei, wo er seinen Namen angezündet hat und sein Match gegen Eric Rowan bestritten hat, was nur aus dem Rock Bottom bestand. Aber hey, ich hab ihn gesehen und so. Nein, also klar ist der da noch immer präsent und klar wollen wir alle irgendwie ein Match zwischen ihm und Roman Reigns sehen, weil es auch ein absoluter Schlager wäre. Ich meine, die beiden standen schon gemeinsam auch vor der Kamera, also der nächste Schritt ist da irgendwo logisch und natürlich ist er ja ein absolut riesiger Name, ne? Also jetzt nicht, wenn man sich so seine Titelhistorie anschaut, Markus, dann klingt das gar nicht so riesig groß, oder? Also klar war der irgendwie achtmal WWE-Champion, aber im Vergleich zu anderen, die wir ja dann manchmal noch haben, ich weiß nicht, Randy Orton mit 14, John Cena und so, da ist er schon nochmal eine Stufe dahinter, aber in The Rock, absolut großer Name im Entertainment-Geschäft und jemand, der WWE auch sehr, sehr stark geprägt hat. Ich glaube, da kann man gar nichts gegen sagen. Also, wer, ich muss jetzt natürlich jetzt auch mal die Gretchenfrage stellen. Wer ist für dich der fürs Wrestling größere Name, Roman Reigns oder The Rock? Nur fürs Wrestling, jetzt ohne Hollywood?
Also, ich glaube, fürs Wrestling ist es mittlerweile wobei, ich weiß es nicht. Also, man darf halt auch nicht vergessen, wenn man sich auch jetzt ein bisschen so die Business-Zahlen ansieht, Rock Cena war damals auch so der bestverkaufte Pay-Per-View bis zur damaligen Zeit. Ich meine, natürlich mittlerweile mit Peacock und Co. Haben natürlich mehr Leute heuer sicherlich WrestleMania gesehen als jemals zuvor. Es ist schwierig. Also als Entertainer ist es sicher immer noch The Rock, wobei gerade mit dieser langjährigen Bloodline-Storyline schließt der Roman Reigns schon auf. Das heißt, frag mich vielleicht, wenn der Roman Reigns seine Karriere beendet nochmal, dann schauen wir uns das an, aber das wäre sicherlich, ich denke mal, das größtmögliche Match, was man derzeit, also sowohl für die Fans als auch für den großen Mainstream und die ganze Medienbranche liefern könnte, wäre tatsächlich dieses Roman Reigns gegen The Rock Match, vielleicht bei einer WrestleMania. Also wenn man das irgendwie hinbekommen kann, dann sollte man das auf jeden Fall bringen.
Ja, und The Rock hat ja auch schon für Nachwuchs gesorgt und eine seiner Töchter, die steht ja inzwischen auch schon im Wrestling-Ring, bei NXT und das ist natürlich niemand geringer als Ava Rain, wie sie so schön heißt, bei NXT ist Simone Johnson als Teil von Schism. Also Markus, auch da arbeitet man an der nächsten Generation.
Genau, und jetzt mit seiner aktuellen Frau, wie gesagt, mit Danny Garcia, ist er getrennt. Die haben halt diese 7 Bucks Production Produktionsfirma gemeinsam, also sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Mittlerweile war beide wieder mit anderen Partnern verheiratet. Dwayne Johnson in dem Fall mit Lauren Hashian. Und hat auch mit der 2 weitere Töchter. Das heißt, für den Fortbestand der Linie ist auf jeden Fall gesorgt. Und ich würde dann vielleicht noch kurz in die weiteren Mitglieder des Maivia-Clans einsteigen, wenn es recht ist. Also wir haben ja schon gehört, Sifa Afi, den Namen haben wir jetzt schon mehrfach gehört. Das war offenbar ein Cousin von Peter Maivia, also zumindest war das, was ich gefunden habe, ob das jetzt irgendwie Blutsverwandtschaft ist oder auch irgend so eine samoanische Blutsbrüdergeschichte weiß ich nicht. 1949 geboren, war auch seit Mitte der 70er Jahre, seit 1974 aktiv, auch den Weg von Samoa nach Neuseeland genommen, Neuseeland, Australien, Japan gewrestelt, war auch Mitte der 80er, 86 bis 88 in der WWF, eher so ein bisschen in der Jobberrolle, hatte eben diese kurze Verbindung zu den Islanders, das haben wir mal vorhin angesprochen, da ist aber nie so wirklich was draus geworden. Den hat man dann auch irgendwie so als Cousin von Jimmy Snuka versucht zu verkaufen, das haben die Leute aber gar nicht angenommen. Und er hat sich dann auch, der Arme, hat sich dann ähnlich wie Peter Maivia, ich hoffe ein bisschen schneller und ein bisschen mit weniger Blutvergiftung, auch ein paar so Tattoos zugelegt, um wie sein traditioneller samoanischer High Chief auszusehen. Hat es dann nochmal versucht als High Chief Afi, hat aber auch für ihn nicht gut funktioniert, also eher so ein bisschen ein Journeyman-Wrestler. Auch der übrigens nach seiner Wrestling-Karriere noch 10 Jahre im Gefängnis verbracht, war auch ein Fluchtwagenfahrer bei so einem Raubeinbruch, Kidnapping-Geschichte, also ein bisschen eine wildere Sache da offenbar vorgefallen. Den hat man dann auch nach seiner Haftstrafe nach Samoa abgeschoben. Aber auch der hatte Nachwuchs, Aleki Lee, bis heute noch aktiv seit 2007, hat mit dem AT, mit dem Schauspieler, wo wir vorhin kurz gesprochen haben, ein Tag-Team gebildet, auch bei der WXW. Und war einmal bei der WWF, bei der WWE zu sehen 2018 in einem Squash-Match gegen die Bludgeon Brothers. Also das ist sozusagen diese Sifa-Afi-Connection. Und dann hatte der Peter Maivia noch einen weiteren Cousin namens Joseph, der wiederum eine Tochter hatte und die kennen wir auch alle. Das ist nämlich Nia Jax. Bürgerlicher Name ist Savelina Fanene. Geboren 1984 in Australien, aufgewachsen da auch in Hawaii, war vor dem Wrestling Plus-Size-Model, also so Model für Übergrößen, ist einmal als Teenagerin angesprochen worden, wusste bis dahin gar nicht, dass sowas überhaupt gibt, aber war dann tatsächlich was Ernsthaftes, hat ein paar Jahre so als Model in dem Bereich gearbeitet. 2014 dann zur NXT gekommen, 2016 dann Debüt im Main Roster, auch diverse Fäden, Sasha Banks, Bayley, Alicia Fox, war dann mal Raw Women's Champion, war dann zuletzt auch zweimal Tag Team Champion mit Shayna Baszler, hat beim Royal Rumble übrigens, ist dann entlassen worden, beim Rumble heuer wieder mal aufgetaucht und ja, vielleicht am berühmtesten dafür, die hat Becky Lynch die Nase gebrochen. Also die hatte eher so den Ruf, dass sie nicht wahnsinnig koordiniert ist, nicht wahnsinnig vorsichtig, eher hart zuschlägt. Und dieser legitime Nasenbeinbruch hat dann ein bisschen dazu geführt, dass die Leute dann, Becky Lynch war glaube ich damals eher Heel, dass die dann hinter ihr gestanden sind und das hat so ein bisschen den großen Aufstieg von Becky Lynch begünstigt. Also zumindest das, wenn sonst nichts ist, wird das auf jeden Fall ihr Vermächtnis sein fürs Wrestling. Aber auch die mit Tamina teilweise auch im Team gewesen, also auch die jemanden, den wir kennen. Und dann gibt's noch einen letzten, der aber auch eine sehr, sehr enge Connection mit Dwayne Johnson hat. Und zwar, das ist jetzt, also es wird jetzt noch eine Spur komplizierter im Familienstammbaum. Jetzt gehen wir nämlich wieder nach oben statt nach unten. Und zwar, der Dwayne Johnson hatte einen Urgroßvater. Und dann gibt's einen gewissen Tanoia Reed, der ist Stuntman, der hatte auch einen Urgroßvater. Also klar, Urgroßväter hatten wir alle. Nur diese beiden Urgroßväter waren Cousins. Somit sind die beiden auch verwandt. Und das wusste der Dwayne Johnson aber nicht. Der hat damals seinen ersten Film gedreht, 2001, den Scorpion King. Und da war es ein bisschen mühsam, einen Stuntman zu finden mit genau seiner Statur, mit seinem Hautton. Da musste man immer sehr viel schminken. Und dann hat er ja am Set ein Typ gearbeitet, der war schon Stuntman, war aber nicht der Stuntman dort. Den hat man sich irgendwann geschnappt und hat gesagt, hey, komm mal mit, wir brauchen einen Stuntman für den Dwayne Johnson, du könntest da passen vom Typ. Ja, das war er dann. Dann haben sich die beiden mal irgendwie unterhalten im Catering. Hat der Rock gefragt, wo kommst du her? Sagt dann aus Hawaii. Ah, aus welcher Gegend? Ja, von dort und dort. Ah, cool, da habe ich ja Verwandte. Und der Stuntman, der neue Reed, sagt zum Rock, ja, ja, ich weiß, das ist der Onkel sowieso und die Tante tralala. Und der Rock sagt, na Moment, woher kennst du die? Und der sagt, naja, das sind doch meine Verwandten. Der wusste das nämlich schon und hat gesagt, na, weil eben die Urgroßväter offenbar waren Cousins. Und der hat ein bisschen das Große losgezogen. Der ist nämlich seit 2001 das dauerhafte Stunt-Double von Dwayne Johnson. Das heißt, in jedem Film, wo Dwayne Johnson mitspielt, wo es irgendwelche Stunts zu machen gibt, macht es jetzt sein Cousin. Der hat sich auch schon natürlich das eine oder andere gebrochen, gezerrt oder sonst was gemacht dabei. Ist aber wahrscheinlich ein gut bezahlter Job. Ab und zu lässt der Dwayne Johnson für seine Verwandten ja auch irgendwie ein Auto oder ein Haus springen. Das wissen wir auch schon. Hat auch von Tanoia Reed mal gemacht. Also hat er auch ein neues Auto bekommen. Und ja, also auch die Hollywood-Berufs-Connection haben wir da im Maivia-Clan.
Genau. So, jetzt haben wir eigentlich hier, soweit man sich das vorstellen könnte, also die Anoa'is haben wir vorgestellt. Wir haben euch die Maivias vorgestellt. Ihr wisst jetzt, wer da in welcher Generation mit wem und so. Das steht schon mal fest. Aber Markus, wir haben ja noch ein paar andere Namen, die auch immer wieder hier in diesen Dunstkreis mit reingeworfen werden. Und da fange ich gerade mal an mit den Snookers.
Ne, da genau, but wait, there is more.
Bitte, nochmal. Achso, meinst du?
Ich habe gesagt, but wait, there is more. Genau. Also wir haben natürlich noch.
Weil auch da greifen die Verbindungen sehr, sehr weit. Weil die Snookers nehmen sozusagen einen besonderen Familienzweig ein. Die gehören nicht unmittelbar dazu. Ne? Wir wissen, Jimmy Snooker, ursprünglich von Fidschi, ist also rein geografisch, hat er weder was mit den Anoa'is noch mit den Maivias am Hut. Aber Jimmy Snooker heiratete 1964 in die Anoa'i-Familie ein. Nämlich mit Sharon Ely. Und ihr Vater war ein samoanischer High Chief. Da haben wir keinen Namen zu gefunden, muss man dazu sagen.
Genau, aber was wir gefunden haben, ist, der war auch ein Blutsbruder und war vom Vater von Arthur und Sika eigentlich.
Also über die,
vom Reverend, genau. Genau, das heißt, die war sozusagen dann eine Nachfahrin auch von so einer royalen samoanischen Familie offenbar. Und die hat eben 1964 dann den Jimmy Snooker geheiratet. Die waren bis Ende der 90er verheiratet, war, glaube ich, auch keine wahnsinnig schöne Ehe. Also auch so Jimmy Snooker, werden wir gleich kurz darauf eingehen, nicht unbedingt immer der nette Nachbar von nebenan.
Also wenn du Michael Myers als Nachbar hast, dann vielleicht schon.
Ja, dann vielleicht schon. Ja, aber der war auf jeden Fall, also durch diese Familienbande und auch seine Kinder dann natürlich sozusagen Teil des Clans.
Genau, der gehört eben auch noch so, die gehören tatsächlich dann auch dazu, ne? Also auch von der Anoa'i-Seite über diese Blutsbrüderschaft, die da eben wie eine leibliche Verwandtschaft gehandelt wird, gehören die eben aus sehr frühen, wie soll man sagen, aus sehr frühen Familienzweigen gehören die dazu. Und das ist eben ganz ulkig. Also Jimmy Snooker, auch da, die kennen ja wahrscheinlich auch einige. Ne? War es jemand, der Ewigkeiten dabei gewesen ist, hat angefangen Ende der 60er zu wrestlen, 1968. Und ist jemand, der auch da viel rumgekommen ist. Ne? Wir kennen seine berüchtigten Matches gegen den Bob Backlund, ne? Madison Square Garden, der Splash runter, ein riesengroßer Publikumsliebling in den 80ern gewesen. Fehde mit Roddy Piper, die berühmte Kokosnussattacke damals, war auch im Dunstkreis von Hulk Hogan und Mr. T damals bei WrestleMania 1 natürlich zugegen und war wirklich ein riesengroßer Name. Aber du hast es schon gesagt, da gibt's halt diese Geschichte mit dem Mord an seiner damaligen Freundin Nancy Argentino. Das war Anfang der 80er, 1983 in Pennsylvania. Da ist er ja nie für verurteilt worden, muss man sagen. Aber es ist schon was schon relativ feststeht, oder?
Ja, also das war halt, das war offenbar, jetzt haben wir gehört, der ist seit den 60ern verheiratet, wie es halt damals offenbar so üblich war. Da war er auch nicht der Einzige, es haben halt viele Wrestler so gemacht. Er hatte halt sozusagen seine Freundinnen on the road und diese Nancy Argentino war halt eine davon, oder zumindest in der Gegend, mit der war halt unterwegs. Jetzt hat er natürlich, gibt es immer den Vorwurf, der hat sehr viel Drogen konsumiert und teilweise halt auch die Frauen in seinem Leben dann da auch ein bisschen mitversorgt und abhängig gemacht. Und die hat man dann tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er meint eben, die ist irgendwie gestolpert, hat sich den Kopf geschlagen. Bei der Obduktion hat man aber dann festgestellt, also die hatte am ganzen Körper eigentlich Blaue Flecken, Abschürfungen, also alles, was irgendwie halt wirklich mit einer Prügelei oder verprügelt werden in Verbindung zu sehen ist. Dann hat man einen Jimmy Snooker kurzzeitig sogar aufs Polizeirevier geholt und dann gibt's halt unterschiedliche Meldungen. Also Pennsylvania war damals halt so, das war eine von diesen Städten, da hat die WWF sehr viel TV-Aufzeichnungen gemacht, gerade in dieser Stadt. Das heißt, die war noch wirtschaftlich ein großer Faktor. dann hat es plötzlich so geheißen seitens der Polizei, nein, das wird nicht weiterverfolgt. Gerüchteweise ist da irgendwann der Vince McMahon aufgetaucht am Polizeirevier mit einem Koffer, den er dann beim Rausgehen nicht mehr dabei hat. Also das sind lauter so Mutmaßungen, die man wieder hört. Fakt ist, das Ganze wurde dann, ich glaube, 2015 nochmal aufgerollt. Also das hat man dann ein bisschen auch ins Rollen gebracht von, das sind auch ein paar Geschichten in den Medien aufgetaucht. Dann hat man sich das Ganze nochmal angesehen. Und dann hat man Jimmy Snuka tatsächlich, also es gab zumindest eine Anklage, nur war der gesundheitlich dann schon so schlecht benannt, jetzt verfalle ich ins Österreichische, schon so schlecht, in so schlechter Verfassung, dass man ihn als nicht verhandlungsfähig eingestuft hat. Und er ist dann auch, ich glaube 2017 ist er dann verstorben. Ja, aber das auf jeden Fall ein großer Schatten. Dann gibt's halt auch Geschichten von anderen Wrestlern, die halt auch sagt, ja, auch mit seiner anderen Frau, mit der Sharon, ist er nicht unbedingt besser umgegangen, die hat sich dann eben auch nochmal scheiden lassen von ihm Ende der 90er. Ja, bei der WWF in den 80ern ein großer Star, dann noch ein bisschen herumgetourt, Japan, regionale Ligen, ist dann Ende der 80er nochmal zurückgekommen. Da war er dann eher so in der Rolle, dass er eben die Nachwuchswrestler ein bisschen overbringt. Also war zum Beispiel auch das erste Opfer des Undertakers bei WrestleMania 7 im Jahr 1991. War dann noch bei der ECW, damals noch als Eastern Championship Wrestling, Anfang der 90er, war das übrigens der erste ECW-Champion. Hat sich dann auch entsprechend zur Ruhe gesetzt. Wie gesagt, ich glaube 2017 oder 18 dann auch verstorben. Hatte allerdings zwei Kinder, die wir auch aus dem Wrestling kennen. Das ist zum einen mal der Deuce, James Ryan Snuka, 1971 geboren. Den kennen wir vor allem aus dem Tag-Team mit Deuce und Domino. War noch bei Tag-Team-Champions 2008, 2009.
Shaggy Folters, sage ich. Der ist ein riesengroßer, der ist doch dein Lieblings-Tag-Team.
Ja, das wusste ich nicht. Und ja, dann gab es ein Repackage als Sim Snuka, also da hat man dann auch gesagt, er ist der Sohn von Jimmy Snuka, der war noch ganz kurz so Teil von dieser Legacy-Storyline, wie übrigens auch der Sohn von Affa rund um Randy Orton, ist dann auch entsprechend aus dem Wrestling verschwunden irgendwann, allerdings auch jemand, der für Nachwuchs gesorgt hat, 6 Kinder, ich glaube die älteste Tochter war auch, die ist mir untergekommen, die war glaube ich College, eine ganz erfolgreiche Volleyballspielerin, trainiert da jetzt offenbar auch im Volleyballbereich den Nachwuchs. Und die bekanntere von den beiden Kindern, also 3 Kinder gab es eigentlich, ist Tamina, 1978 geboren, auch 2010 gemeinsam mit den Usos debütiert, haben wir vorhin schon kurz gesagt, war dann auch Bodyguard von AJ Lee, war in diesem Team Bad mit Naomi und Sasha Banks, war mit Lana alliiert, war im Tag Team mit Nia Jax, im Tag Team mit Natalya. Und ist tatsächlich bis heute noch unter WWE-Vertrag. Also man sieht sie nicht mehr so oft. Die war auch viel in diesen 24-7-Storylines. Aber letztes Match bei der WWE war im Februar. Also die ist tatsächlich auch noch da. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch eine aktive Wrestlerin noch aus diesem Zweig. Hat auch schon 2 Töchter. Es gibt dann noch eine weitere Snooker-Tochter. Die habe ich mal gegoogelt. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob es die ist. Aber es passt vom Aussehen her, vom Namen her und vom Alter her. Die wurde vor ein paar Jahren in Hawaii gesucht wegen, ich glaube, Unzucht mit einem Minderjährigen. Also da ein bisschen der Kriminal in der Familie auf jeden Fall vorhanden. Und es gibt dann noch eine Stieftochter aus der ersten Ehe von dieser besagten Sharon Illy. Das heißt, auch da gibt es sozusagen noch samoanischen Nachwuchs und ja, die war Jimmy Snuka übrigens auch davor schon mal verheiratet mit einer gewissen Patricia Aguirre. Das war übrigens die Mutter von Chino Hernandez, über den man ja auch eine ganze Menge erzählen könnte, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Auch der Jimmy Snuka war ab 2004 dann nochmal verheiratet mit einer Frau namens Carol, die hatte auch 3 Kinder. Also da entsprechend gibt's einiges und einen habe ich da noch bei der Jimmy Snuka, übrigens auch die besagte Sharon wieder verheiratet mittlerweile. Und die Tamina Snuka wiederum war vor ein paar Jahren verheiratet mit einem gewissen Brandon Polamalu. Der Brandon Polamalu hat einen Bruder, der ist, glaube ich, ein berühmter Footballspieler und die haben beide auch einen Neffen, nämlich den Talati Polamalu, der 2022 ein WWE-Tryout hatte.
Na guck, einen haben wir noch, genau.
Also, einen haben wir noch. Und Ja, jetzt kannst uns du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie die Tonga-Sippe da hineinpasst noch.
Ja, gar nicht so wirklich, ne?
Nein, also zumindest keine Blutsverwandtschaft, keine sonstigen Verwandtschaften, aber natürlich im Laufe der Jahre trotzdem eine, zumindest enge Freundschaften sind da geknüpft worden.
Ja, das stimmt schon, aber das ist halt auch so, so eine Geschichte, dass sehr oft die, ich sag mal, die Inselbewohner irgendwie so über einen Kamm geschoren werden. Aber klar, gab's da enge Freundschaften und Verbindungen. Wir haben es ja auch schon angesprochen, wenn wir Leute wie einen Tonga Kid nehmen, der dann eben mit Haku geteamt hat, klar sind da die Beziehungen da, aber es gibt hier keine Blutsverwandtschaft, es gibt keine Blutsbrüderverwandtschaft, sondern eine normale Freundschaft quasi. Also das heißt also auch einen
Wobei die Kinder, zum Beispiel der Rock, sagt zu Haku zum Beispiel schon Onkel. Also zumindest so weit geht's, aber also das klären wir auf jeden Fall hier mal ganz klar auf, da gibt's keine
Blutverwandtschaft. Genau, ich glaube, dass da auch Onkel manchmal sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr inflationär benutzt wird, so in dem Sinne. Deswegen, also da keinerlei Verbindung, Barbarian auch keinerlei Verbindung, auch klar, ne, ein Bedlark Fale zum Beispiel ist jemand, der gehört natürlich da in diesen Tonga-Clan mit rein, aber auch diese anderen samoanischen Namen, die man dann immer wieder haben, ein Sonny Siaki haben wir angesprochen, ein Samoa Joe, Prinz Ayukea, es gibt ja auch einen Peter Maivia Jr. Und so weiter und so fort.
Der wird teilweise wirklich als Sohn von Peter Maivia gehandelt, das ist absoluter Schwachsinn. Der heißt im echten Namen Joe Palumbo Jr. Das ist ein Gimmickname, ich glaube, der wurde von Peter Maivia trainiert. Neff Mayaba, genau, haben wir ja angesprochen, ein enger Familienfreund. Und auch diese beiden Wrestler, die wir jetzt bei Ring of Honor immer wieder sehen, im Six-Man mit Brian Cage, Tor Leona und Kaun, auch die nicht Teil der diversen Clans. Natürlich, Haku selbst hat schon fast eine Dynastie gegründet. Also der hat ja drei Söhne, die auch bei New Japan wrestlen, Tangaloa, Tama Tonga und Hikuleo. Tangaloa kennen wir noch als Camacho bei der WWE. Und auch da zum Beispiel, da sieht man wieder diese Familienbande. Also der Tangaloa ist der leibliche Sohn. Und Tama Tonga und Hikuleo, das sind eigentlich seine Neffen. Ich glaube, auf der Seite von seiner Frau waren die her, das sind Halbbrüder. Und die hat er irgendwann als Kinder mal besucht, denen ging es da offenbar zu Hause auch nicht so gut. Die haben sich sehr gut mit seinem Sohn und mit seinen Kindern verstanden. Und da hat er gesagt, komm, mir geht's wirtschaftlich gut, ich nehme die mit in die USA. Ich glaube auch, dass die Mutter da verstorben ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber der hat auf jeden Fall dann sozusagen seine Neffen als seine eigenen Kinder adoptiert und hat sie auch sozusagen wie seine eigenen Kinder großgezogen. Haku kann man vielleicht noch kurz sagen, also natürlich auch lange Karriere, WWF, WCW, um den ranken sich ja auch wilde Geschichten, wie auch um viele andere Samoaner. Also ich möchte eigentlich mit keinem von denen in einen Barfight verwickelt werden, also eigentlich auch mit sonst niemanden, aber mit denen am allerwenigsten. Also der Haku, das ist der, wo man immer wieder hört, der Leuten die Nasen abgebissen und die Augäpfel rausgerissen hat. Also der privat, glaube ich, ein sehr, sehr netter, umgänglicher Typ. Der konnte das halt überhaupt nicht haben, wenn man ihn irgendwie provoziert hat oder gesagt hat, Wrestling ist alles Fake und Ding, weil er gesagt, nein, das ist das, damit ernähre ich meine Familie, damit biete ich meiner Familie ein gutes Leben. Und wenn du mir das quasi wegnimmst oder das in Frage stellst, na, dann schau mal, wie weit dich das bringt. Und die Antwort lautet sehr, sehr, sehr nicht weit beim Handeln.
Ja, aber ich glaube, dann sind wir hier an der Stelle durch tatsächlich und haben uns hier durch ganz viel Familiendynastie, Schwibschwager und ich weiß, ungeklärte Verwandtschaften gekämpft. Also Markus, da muss man sagen, das ist wirklich ein Dickicht von Beziehungen und ein Dickicht von ja unterschiedlichen Wrestling-Persönlichkeiten auch. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man sich mal anschaut, wer da quasi aus den einzelnen Generationen hervorgekommen ist und wie auch dieser Stammbaum, der wächst ja auch noch, ne, wie wir angesprochen haben. Ne? Also die haben alle viele Kinder und da wird noch mehr kommen. Also sprich, die Samoaner werden uns in Zukunft auch im Wrestling nicht ausgehen, sondern ganz im Gegenteil, die werden uns wahrscheinlich noch stärker begleiten als ohnehin schon.
Genau, also schauen wir mal, wer bei WrestleMania 100 dann im Main Event stehen wird. Irgendwie der Urgroßneffe von The Rock gegen den Cousin dritten Grades von Roman Reigns oder so. Nein, bin ich sehr gespannt. Also und wir haben es ja auch gehört. Also es gibt ja gerade Leute, die jetzt mit dem Wrestling anfangen. Ja, also da können wir sehr gespannt sein. Gerade jetzt von dieser, ich weiß es gar nicht, wie man es nennen soll, dritten, vierten Generation, je nachdem, von wo man anfängt zu zählen. Ich glaube, da werden wir noch einige interessante Namen im Wrestling auch sehen. Ja,
man kann sagen, die Samoaner haben auf jeden Fall das Wrestling sehr, sehr stark mitgeprägt. Sind natürlich auch gerade bei der WWF stark eingespannt worden, aber eben auch in prominenten Positionen immer wieder angekommen. Sei es jetzt eben einen Dwayne Johnson oder dann eben auch einen Roman Reigns jetzt aktuell zum Beispiel. Und im Endeffekt die ganze Bloodline-Geschichte würde ohne dieses ganze Konstrukt, ohne diese ganze Familienbande, würde das gar nicht funktionieren. Und aufgrund dieser Familienbande ist eben auch noch mehr möglich, was quasi hinten raus da gemacht werden kann. Und da bin ich wirklich neugierig drauf, ob man die Bloodline noch erweitern wird, ob man da noch weitere Wege gehen wird. Ich hoffe nicht, dass man die Snooker-Linien da noch mit reinbaut. Also ich will nicht Tamina noch in irgendeiner Weise da sehen, dass man sagt, ja, hier übrigens, ne, die hat ja auch mal da, weißt du noch, dein Urgroßvater, der hat mal mit meinem Vater Blutsbruderschaft. Nee, das will ich nicht sehen. Aber ansonsten finde ich das eine super spannende Geschichte, wenn man sich da durcharbeitet. Und ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein bisschen Spaß dran gehabt habt, dass wir hier einmal diese Familiengeschichte aufgearbeitet haben, weil das war ein großer Wunsch von euch. Und vor allem, schreibt uns da auch gerne, es gibt ja noch andere Wrestling-Dynastien, ne? Hart-Familie zum Beispiel. Sollen wir sowas auch nochmal machen, da nochmal durchzugehen? Schreibt uns da gerne, da freuen wir uns auf Feedback. Ja.
Ich glaube, alles, was danach kommt, wird einfach. Also ich glaube, so verworren und komplex wie bei dem Anoa'i, Maivia, Snooker, Clan wird es nicht mehr werden. Ich glaube, die Hart-Familie recherchieren wir uns an einem Nachmittag zusammen. die Samoaner haben mir, glaube ich, jetzt wie lange sind wir dran gesessen? Ich glaube, vier Tage haben wir einiges an Zeit rein investiert, um die alle zusammenzufangen, sage ich mal.
Auf jeden Fall. Deswegen, ich hoffe, ihr hattet da eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr fühlt euch da jetzt ein bisschen klüger auch und seid nicht komplett in Namen, Verwandtschaftsgraden und sonst was untergegangen. Schreibt uns da gerne mal auch, wir haben so einen Podcast noch nie gemacht, deswegen sind wir da auch gern auf Feedback angewiesen. Markus, letzte Worte.
Letzte Worte, ich möchte die nächsten 4 Wochen bitte nichts von der Bloodline hören, mein Samoa-Level ist jetzt mal voll. Nein, auf jeden Fall eine spannende, tolle Familie, die, wie du es gesagt hast, die das Wrestling auf jeden Fall maßgeblich mitgeprägt hat und wahrscheinlich die, über lange Zeit gesehen, die einflussreichste und erfolgreichste Familie im Wrestling auf jeden Fall. Ich glaube, das können wir schon mal sagen.
Bin ich auch komplett dabei und mache dann an dieser Stelle den Deckel drauf und sage an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.